So, meine lieben Leute, herzlich willkommen hier auf der Fide Gastro Kiez Tour. Wir stehen hier direkt an der Herbertstraße, direkt vor der Davidwache. Das ist die legendäre Polizeiwache. Genau um die Ecke von der Hafenstraße. Wir werden jetzt erstmal, um die Tour zu beginnen, werden wir hier jetzt erstmal im Cuneo eintreten, mit dem legendären Italiener, in dem schonen, angeblich, ja, die Mafia hat ja unten im Keller was vergraben, ne? Aber das halte ich für ein Gerücht. Es gibt doch die beste Tomatensuppe, die man kriegen kann. Und deswegen freuen wir uns ganz herzlich, hier dabei zu sein. Wenn ihr sagt wieder Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hey, 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 jawohl, das macht Spaß hier auf der Fide Gastro Kiez Tour. Und in Hamburg gibt es nur ein Kiez. Das ist nicht wie in Berlin oder so woanders, wo es mehrere Kieze gibt, sondern es gibt nur den einen Kiez, das ist Hamburg, Reeperbahn und Umgebung. Also, schön, dass ihr dabei seid. Auf geht die Fahrt. Hier ist auch noch ein Kollege von mir. Hallo Werner.
Moin Bo.
Ach, immer dieses Gemecker.
Wer meckert?
Alle.
Oh, wieso?
Ein alkoholfreies Bier, kein Alkohol heute?
Nee, wir haben uns komplett an dich angepasst.
Ist das so?
Naja, was soll's? Warum denn nicht?
Weiß nicht. So, let's go. Ach nee, kein Kopfhörer.
Nimmst keinen Kopfhörer, nee, ne?
Ich nicht, was soll das denn?
Und? Also pass auf, diese Mikrofone, die du vor dir hast,
ja,
die haben eine sogenannte Richtcharakteristik, habe ich mir erklären lassen. Jetzt funktionieren sie schon wieder nicht. Jetzt funktionieren sie. Und zwar sind die so, dass deine Stimme nach dort, wo das Mikrofon von deinem Gegenüber offen ist, nicht eingefangen werden. Also es ist das Beste vom Besten. Deswegen ist es aber auf der anderen Seite unheimlich wichtig, dass du dieses Mikrofon mit dir nimmst, wenn du dich bewegst, damit du in diesem Halbmond reinsprichst. Nur dann ist die perfekte Tonqualität garantiert.
Und ich glaube, das ist das Konzept von OMR. Wir bieten Lösungen an für Probleme, die wir selber schaffen.
Ja, so ein bisschen, so, aber
oder?
Du weißt, manchmal ist im Leben so, man muss auch mit den Problemen dealen. Und so ist es. Wir haben diesen Raum hier.
Ja, ich verstehe eure Problemlösung. Das Problem hätte ich ohne euch gar nicht.
Ja, das stimmt auch. Ja, ich habe auch gedacht, gib mir noch ein Ansteckmikrofon. Das wäre das Allereinfachste, oder?
So.
Nein, im Fernsehen auch.
Eine gute alte Keule.
Ja, genau.
Würde man sich
oder
auch ein
wir angeln das.
Angeln noch besser. So. Ich frage mich auch immer wieder, das ist ja so geil beim Fernsehen, ne? Ich muss ja auch, ich mache ja so On-Location-Drehs. Also in der echten Welt.
Ja.
So, und dann klingelst du und dann macht jemand die Tür auf und ist ganz überrascht, dass ich vor der Tür stehe, ja, hat aber einen Puschel so groß wie ein Hamster unterm Kinn hängen, wo das Mikrofon schon hängt. Da denke ich mir, wie dumm, warum macht man das?
Ja,
das ist ja, dumm.
Ja.
Das ist einfach wahnsinnig dumm. Und dann aber bei Hollywood, da haben die nur Bikinis an und man kann deren Sprache deutlich.
Die werden geangelt.
Ja, ich will mehr angeln.
Oder?
Mehr angeln.
Wir angeln. Wir werden der erste Podcast, wo nur geangelt wird.
Ja, sehr schön. Können wir Matthias mal wieder einladen.
Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht.
Der Angler.
Der war nicht schlecht.
Dankeschön. Also, wenn ich mal einladen möchte,
na?
Tommy Schmidt und Lobrecht.
Ja.
Kann man das mal machen? Können wir die mal einladen?
Ich glaube, dass das jetzt schon einen guten Impact hat, dass du das sagst.
Weil die reden immer sehr viel über meine Haare. Ich möchte, dass sie die einmal anfassen.
Also einer redet über deine Haare.
Ja, die sollen die euch mal anfassen dürfen.
Ja.
Ich würde mich bereit, die dürften auch mir auf den Kopf fassen.
Ich glaube, also was wir vielleicht versuchen könnten oder du jetzt hier versuchen könntest, ist irgendeine Art Besonderheit in diese Einladung noch mit einzupacken, damit wir sie sozusagen damit auch bekommen. Also
hab ich doch. Ihr dürft meine, also lieber Tommy, lieber Felix, kommt doch mal bitte in unseren Podcast. Ihr dürft doch meine Haare anfassen.
Das ist schon mal nicht schlecht. Kannst du da noch was rauflegen, so wie der Ahle Dieter? Wenn du jetzt kommst, dann darfst du nicht nur die Haare anfassen, sondern auch.
Und Felix, weil der hat ja auch so einen schönen Scheitel.
Ja.
Dann stelle ich dir auch meine Friseurin vor.
Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, es muss sowas sein, wie dass sie irgendwas. Kannst du irgendwas mit seinem Auto machen, in seinem Auto mit ihm zusammen?
Auto?
Ja, der fährt einen riesengroßen Mercedes. In weiß. Du,
bei Felix ist jedes Auto riesengroß.
Okay, guter Punkt. So kommt er jetzt eher nicht. Versuch's nochmal. Ich glaube, du hast Impact genug, da noch was reinzulegen, damit sie wirklich kommen. Und du musst, ich glaube, wir müssen ihnen auch versprechen, dass es keine Cross-Promo oder so sein soll für RTL Plus Musik, von denen werden wir übrigens produziert, sondern das ist, warum willst du die überhaupt hier haben? Nur wegen der Haare?
Weil ich die lustig finde,
okay.
Weil die schnacken schön, ich ja. glaube, die manchmal reden die auch über Essen und Trinken.
Die reden nicht selten über dich.
Über die Haare vor allen Dingen.
Ja.
Das ich, also
ja.
wird mir immer zugehört, ich höre das auch, aber ich schlafe halt bei Podcasten immer ein.
Ja, Podcasten.
Heißt das Carsten eigentlich?
Nee. Carsten ist ein Name.
Podcasten.
Okay, ja, also.
Nee, finde ich gut. Ich hätte gerne mal bei mir.
Ich habe da nichts dagegen, mit Sicherheit nicht. Ich glaube sogar, die waren schon mal angefragt.
Ja, und?
Ja, offensichtlich sind sie nicht gekommen.
Ja, aber ich sag mal, also die beiden sind so kredibil, dass sie ja wohl auf so eine Exklusivitätsklausel da irgendwie kacken können. Die können ja wohl.
Also das heißt, ich glaube, das hat okay, damit nichts gut. zu tun. Wie ist denn das bei dir? Du wirst doch bestimmt auch in X-Podcaste eingeladen und du bist ja auch kaum in einem.
Nee, die meisten haben Angst vor meiner Laberei. Nee, ich werde echt wenig eingeladen.
Aber das finde ich jetzt schon verwunderlich. Ja. Aber es gibt einige, auch Schöneberger. Warst du ja auch schon, ne?
So.
Wie geht's dir?
Mächtig viel los. Ich will bald in Urlaub. Ist ja bald Ferienzeit und die gönne ich mir dieses Jahr auch.
4 Wochen, richtig?
Ich arbeite an 14 Wochen.
Ja. Was?
Ich arbeite an 14 Wochen.
Echt?
Ja.
Du arbeitest daran, dass du 14 Wochen kriegst?
Ja.
Also,
ja.
Das wären 2,5 Monate? Nee.
Das wären 3,5 Monate. Ja.
Hä?
Ja, momentan sind es aber nur 17 Tage. Ich habe noch ein bisschen was vor mir.
Gut.
Vielleicht Wunschvater des Gedanken. Und manchmal so schön, Wünsche zu haben, die nicht in Erfüllung gehen. Weißt du, dann hat man noch eine Motivation, weiterzumachen.
Ja, aber du bist ja nicht doof. Also das ist ja völlig unrealistisch.
Was?
17 Wochen in deinem jetzigen Dasein, dem du da fristest.
Ja, deshalb ist es ja auch ein Wunsch.
Ja.
Und meine Mutter
sagt immer, wünschen kannst du dir alles.
Das höre ich von allen Seiten.
Frage,
wünschen kannst du dir alles.
Und kannst du sagen, was ansteht? Also machst du sowas wie Sommerurlaub? Oder?
Ja, Wasser. Berge finde ich, also ich mag Berge, aber ich finde, bei Bergen guckt man entweder von oben nach unten oder von unten nach oben. Und um jeweils von A nach B zu kommen, finde ich beides relativ anstrengend.
Ja, gibt keine Aufzüge. Gibt keine Aufzüge.
Ich wäre ja so ein, und das kann man in der heutigen Zeit nicht mehr machen, ich würde ja gerne Sightseeing mit Hubschrauber machen.
Wegen Umwelt darf man es nicht mehr machen, meinst du? Aber mach doch sowas wie Paragliding oder sowas.
Ja, muss. Und wie kommst du nach oben, um von oben nach unten runter zu fliegen?
Zahnradbahn.
Das ist doch alles. Also ich bin Wasser.
Okay, du bist Team Wasser. Okay.
Wasser, Sonne, kein Erlebnis.
Und Stand heute 17 Tage.
Ja.
Naja, ist besser als nichts.
Immerhin.
Muss man auch ganz ehrlich sagen.
Immerhin.
Ja. Herzlichen Glückwunsch, 14 Jahre Bullerei. Und? Bist du stolz auf dein Kind?
Ja.
Was ist mit 14?
Ja,
strafmündig? Ja, ne? Was ist man mit 14?
Keine Ahnung, ist bei mir sehr lange her. Wahnsinnig stolz, vor allen Dingen ganz lustig. Ich habe irgendwann an dem Abend, also wir hatten am Samstag 14-jähriges Jubiläum, unter anderem hatte auch mein Freund Frank Meyer Geburtstag, jeweils mit der Eröffnung der Bullerei. Und irgendwann kriege ich eine relativ empörte SMS, so geil, ihr feiert 14 Jahre Bullerei und ich bin nicht eingeladen. Die SMS war, ihr feiert und ich bin nicht eingeladen. Und ich so, was feiern wir denn? Und dann antwortet, ja, 14 Jahre Bullerei. Und ich so, ach krass, ist das wieder, wann ist denn das? So, und dann sagt er, ja, heute. So, weil ich ohne Datum lebe. Ich lebe ja noch nicht, ich weiß ja, ich muss manchmal immer noch überlegen, ob wir jetzt 23 oder 24 oder 22 haben. Und dann hat er gesagt, ja, ihr feiert heute in der Bullerei eine Party. Und dann war ich gar nicht darüber informiert. Ich war nicht eingeladen. Ich war nicht eingeladen auf mein eigenes Jubiläum.
Echt nicht?
Nein, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal zwischen Tür und Angel gesagt habe, komm, macht, ne, organisiert mal. Dann haben die das. Und es ist ja das Geile an der Bullerei. Meine Babys können alleine laufen.
Ja, stimmt.
Die machen das. Und die, auch, ne? Das zeigt daran, dass ich wirklich auch, glaube ich, ein guter Arbeitgeber bin, dass ich das Gefühl der Bullerei inzwischen auf sehr viele Leute verteilen konnte und das Ding ist Mörder. Also ganz toll. Ich war dann selber noch da, kurz, 1,5 Stunden und als es dann wieder um Abriss ging und ich sagte eins, feiern können die Leute, das können sie wirklich, habe ich es diesmal vorgezogen, nach Hause zu gehen.
Und hast du es auch in einem Moment mal aus einer Ecke beobachtet?
Nein.
So wie du im Restaurant stehst.
Du meinst
du,
so wie die Eltern, die sagen, nee, wir kommen um 12 wieder, aber um 10 schon hinter der Hecke stehen, um reinzukommen, ob im elterlichen Schlafzimmer rumgebumst wird?
Nee, so meine ich nicht. Nee. Ich meine, so wie du mal erzählt hast, dass du dich in der alten Bullerei, also als der Tresen noch auf der anderen Seite stand, dass du diesen einen Platz hattest, wo du wunderbar dieses Treiben der Bullerei konntest. Und es hätte sein können, dass du am 14. sentimental geworden bist. Also woran habe ich habe daran gemerkt, dass ich alt geworden bin, dass ich am Sonntagmorgen, das war ja am Samstag, bin ich um 7:30 an der Bullerei lang gejoggt. Und da kamen die Letzten raus.
Das ist wirklich so?
Ja.
Ich weiß, dass die haben lange gefeiert.
Und die haben sehr lange
gefeiert. Es kam auch, ja, und Bo war auch da.
Ja, hab ich gesehen, aber erst um 3.
Ja, aber es war ganz schön. Es waren auch viele Ex-Mitarbeiter da, die aus ihren aktiven Betrieben noch ihre neuen Kollegen mitgebracht haben. Und das ist doch schön. Weißt du, ja. wenn du da eben weißt, dass du eine Adresse bist, jetzt nicht nur wegen des Alkohols, sondern aber weil man sich in dieser Welt immer wieder gerne sieht. Das finde ich sehr schön.
Ja, wahrscheinlich muss man diese Events dann auch mittlerweile in 2 Uhrzeitslots machen, die mit Altgewordenen, die jetzt Familie haben und eben nicht mehr. Es fing erst um 11 an, glaube ich, ja. Nachdem die ja. Mitarbeitenden halt ihre ja. Schichten beendet hatten. Ja. Da kannst die Hälfte kannst du um 11 ja gar nicht mehr einladen.
Ja, leben auch nicht mehr alle.
Ja, oder so, genau. Okay. Finde ich gut, ja. Also, dementsprechend. So, also du bist kurz vor Urlaub.
Ja.
Und hast du bisher viel gearbeitet? Dieses Jahr ist, würdest du sagen, das ist eine
unfassbar langweilige Frage.
Ist das dein Arbeits? Naja, mich würde schon mal interessieren und die Zuhörenden da draußen natürlich auch.
Was glaubt ihr eigentlich, warum ich immer eine Viertelstunde zu spät bin?
Sag's nicht.
Sei heute einfach nur mal freundlich.
Mann,
verdammt, das fällt mir schwer.
Spar dir das doch einfach mal. Da muss ich mit dir schimpfen.
Was? Mit mir schimpfen?
Die letzte Folge mit den Stembergs, ne? Mhm. Als ich die Frage stellte über den Wasserpreis. Wie unfassbar persönlich du denkst. Du hast überhaupt nicht ansatzweise darüber nachgedacht, dass das ein Servicepunkt, Sekunde, meinerseits. So. Und dann lag ich abends zu Hause und ich dachte so, was war denn da los? Wieso, warum hat denn der da so rumgepisst? Es geht ja nicht um dich in dieser Frage, sondern um die Menschen, die uns zuhören, die diese Frage gerne beantwortet hätten.
Ja, aber bitte reihe dich jetzt nicht ein in diese Perlenkette der Betroffenheitsmenschen. Das ist aber jetzt, da habe ich mich emotional in die Ecke gedrängt.
Sagst du nach knapp 5 Jahren gerade irgendwann eine Emotion?
Da zeige ich einmal Gefühle und echauffiere mich über eine immer wiederkehrende Thematik. Entschuldige bitte, wenn da mal das Emotionsgehen mit mir durchgegangen ist und dass ich vielleicht nicht die adäquate Wortwahl gefunden habe, um das Kritische an deiner Fragestellung angemessen, auch für unsere Zuhörer zu durchleuchten. Es tut mir leid.
Das ist ja nicht zu glauben, was du labern kannst.
Ja, wirklich, dieses ewige. Gestern gab es so eine drollige. Ich habe hier Lanz geguckt. Und da gab. Wir brauchen gar nicht über die Person eingehen, weil auch das entbehrt jetzt jeglicher. Aber da gab es halt einen Politiker aus Bayern und dem wurde vorgeworfen, politische Stimmung gemacht zu haben auf einer öffentlichen Veranstaltung.
Oh, das ist natürlich schlecht.
Und dann
guckt
er sie so an und sagt: Politiker. Was? Aber die Form war nicht angemessen. Also wenn du jetzt auch nur angemessen, also das ist ja nun wirklich Quatsch. Aber er hätte Stimmung gemacht, ist das nicht das, was Politiker machen müssen, um Stimmen zu kriegen? Also ob mir jetzt die Haltung gefällt, darum geht's ja nicht. Das ist doch so Quatsch.
Ja, bei dem Punkt gebe ich dir recht.
So.
Also pass auf.
Also so ein bisschen so, ich hatte ja mal ich hatte eine Zeit lang ein bisschen Angst, an der einen oder anderen Stelle auch wirklich jetzt ungewollt jemanden vielleicht an der falschen Stelle mit einer Verbalattacke zu hart anzugehen. Ich bin gerade so an dem Punkt, wo ich sage, ach weißt du was, ich gehe abends ins Bett. Und ich weiß, dass ich kein schlechter Mensch bin. Und ich weiß auch, dass ich ein besserer Mensch werden will. Aber ich muss auch manchmal ein bisschen auf mein Tempo gucken, was ich alles selber. Ich muss es auch verstehen. Und wenn ich nur das tue, um meine Ruhe zu haben, dann ist das grundsätzlich falsch, weil das ist für mich die Definition von Duckmäusertum. Und ich weiß, dass wenn ich eine Meinung habe, dass sie nicht immer die richtige ist und dass die Meinung sich auch verändern kann über die Zeit, aber es sei mir zumindest noch gegönnt, meine Meinung zu sagen, die falsch sein kann. Und dann kannst du mich eines Besseren belehren, dann kann ich entweder eine Lernfähigkeit an den Tag legen. Und wenn ich das beim nächsten Mal wieder falsch mache, dann bin ich dumm. Aber weil ich jetzt gerade eine Meinung habe, wieder besser und wissens, dann ist das halt so. Und dazu stehe ich jetzt und das ist, jetzt auch nicht gerade. Das klingt gerade, als ob ich hier so ein
als müsstest du dich rechtfertigen mit deinem eigenen Podcast.
Nein, ich habe einfach wieder ein bisschen Lust. So, und wenn ich dich anscheiße, weil du mir eine Kackfrage stellst über Wasserpreise in der Gastronomie, dann diskutiert über was anderes, aber nicht über wie ein Gastronom Geld verdient, weil der muss sein Geld hart verdienen. Das ist ein hohes Risikobusiness und wir stellen eine Dienstleistung zur Verfügung und diese Dienstleistung mag nicht immer für jeden auf den ersten Blick erkennbar sein. Das ist bis eine preisliche Vergleichbarkeit auch falsch und moralisch. Ich finde, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Also da müssen wir ganz andere Felder aufmachen.
Ich, Tim, war wieder einmal enorm beeindruckt von dir.
Oh, dankeschön.
Ich habe mir nicht mehr gekauft, ja. Ich habe mir vom Management schicken lassen, ja. Den Sternartikel. Das Interview mit dir im Stern.
Ja.
Und
das war gut?
Ja.
Ich habe es nicht gelesen.
Ich habe dir das auch geschrieben, okay. Dass es gut war.
Was lachst du denn?
Weil ich dir aus irgendeinem Grund ein Hummel-Emoji dazu geschickt habe. Ich wusste nicht warum. Ich finde es jetzt hier leider nicht. Ja. Du hast in diesem Interview
ja.
Perfekt aufgedröselt, warum ein Schnitzel
oh Gott.
Etwas mehr kosten sollte. Ja, aber das war gut. Das hast du wirklich, finde ich, in einer sehr guten Nachvollziehbarkeit erklärt.
Okay.
Warum ein Schnitzel genau das kosten muss und was alles dranhängt. Wie hast du es genannt? Die versteckten Kosten wie GEMA, Müllabfuhr etc. pp. Und dass man stutzig werden sollte, wenn ein Schnitzel nur 20 Euro kostet.
Ja.
Und da, in dem Moment dachte ich mir, warum, und ich glaube, du hast im Interview auch drüber gesprochen. Ja, hast du. Es müsste eigentlich in der Speisekarte stehen. Es müsste eigentlich mal erklärt werden anhand eines Gerichtes, das man bestellt, was für vermeintlich versteckte Kosten in diesem Schnitzel stecken.
So, und da
wir zu verstehen.
Und wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, einzupreisen. Das heißt, es gab neulich mal die Diskussion um einen Energiekostenzuschlag in einem Hamburger Restaurant, was von Vater und Sohn betrieben wird, Vater Hensler und Steffen Hensler.
Ja.
Und man kann immer drüber diskutieren, ob es strategisch schlau ist, aber es ist sehr transparent, es ist sehr ehrlich.
Total.
Und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, 2,50, das kann er ja nicht machen. Wo ich sage, ja, aber er bezahlt ja 2,50. So, das ist eigentlich ein Vorgang, den wir nicht machen dürfen. Ich darf nicht auseinanderdividieren. Ah. Ich muss einen Gesamtpreis anbieten.
Aber warum?
Da musst du die EU oder irgendjemanden fragen. Ich weiß es nicht, ich habe das Gesetz nicht gemacht. Was? Ich hatte damals schon die Idee, auch genau dasselbe zu machen, hatte mich damals mit der DEHOGA auseinandergesetzt, ne? Also ob man das nicht einfach mal als deutliches Zeichen macht, womit die Gastronomie, um eine ungerechtfertigte Preissteigerung durchzuziehen. Wie gesagt, Kalkulationen funktionieren immer ein Ticken anders als einfach nur 2,50 drauf, habe ich erklärt. Und dann wurde mir halt gesagt, dass das nicht erlaubt sei.
Weil es ist ja so irre, allein die Tatsache, dass du ja natürlich der Betrieb GEMA-Gebühren zahlen musst, weil du ja eine Atmosphäre kreierst. Und die Atmosphäre ist im Idealfall nicht nur sich unterhaltende Menschen, sondern eben auch eine Form von Musik. Dass die natürlich Geld kostet, ist ja klar. Aber da kommen ja die wenigsten tatsächlich drauf.
Ja.
Irre. Okay.
Na, gut.
Also gut. Tim, wir haben Gast heute.
War ein schöner Sternartikel, sagst du.
Ja, also ein schön. Interview.
Ja, habe ich noch schöne Sachen gesagt?
Also du liest das doch, oder?
Nein. Ich lese es einmal zur Abnahme, dabei das gesagte Wort Scheiße klingt schöner als das geschriebene Wort Scheiße.
Ja, also es war ein schönes Interview. Ich gucke jetzt gerade parallel, was du da noch gesagt hast.
So, seit diesem Interview bin ich aber wieder Widerstandskämpfer.
Inwiefern?
Gerade bei Interviews ich inzwischen sehr viel drüber nachdenke, wie und wo und was ich sage. Und dadurch nehme ich, ja, aber ihm nicht.
Ja,
soll ich ihm nicht.
Look at my twinkle in the eye.
Ich möchte wieder frei reden. Ja. Da will ich auch einen in die Fresse kriegen, wenn ich dummes Zeug rede, aber ich will zumindest nicht totgeschlagen werden.
Es sind schöne Fotos auch.
Fotos?
Ja, hier, guck mal.
Mach mal Foto.
Guck mal, Foto.
Das ist sehr schön.
Oder?
Ja. Also ein Handtuch drüber gedeckt, weil ich so fett bin.
Sagt wer?
Der Fotograf hat gesagt, du bist so fett. Mach mal nur Gesicht.
Geht's noch? Das Bodyshaming. Also pass auf, wir haben heute einen Gast. Schön. Über diesen Gast freue ich mich persönlich sehr.
Ich freue mich jedes Mal, dass noch wer kommt, ja.
Und ja, ich mich auch. Und ich glaube, ohne dem Gast zu nahe zu treten, dass vielleicht nicht jeder sofort weiß, wenn er auf dem Cover diesen Namen liest, wer der Gast heute ist. Das macht aber überhaupt nichts, weil es ist eine gastronomische Institution. Was denn?
Sieht das nicht aus wie eine Rosette? Wie so eine richtige Arschloch-Rosette?
Ja, Sekunde. Unsere Zuhörerinnen können jetzt denken, du bist doch beim Gast.
Fun Fact habe ich gerade gelesen.
Oh, hast du Fun Fact gesagt?
Jedes menschliche Po-Loch lässt sich auf 18 Zentimeter ausdehnen, habe ich gerade gelesen. Da habe ich gedacht, das ist krass.
Das Wort Fun Fact passt da sehr gut.
Ja, 18 Zentimeter? 18? Das ist 18 bei dir.
Ist das mehr? So?
So, ein bisschen mehr? Also, habe ich gelesen irgendwo oder gehört, ich weiß es nicht. Jedes Po-Loch der Welt. auf natürliche Art und Weise, also nicht natürlich, also macht es nicht freiwillig, ist ja Muskel. Aber rein theoretisch, wenn du dir zu viel Muskelrelaxant reinballerst, dann kannst du dir 18 cm große Sachen rein oder rausholen.
Wow.
Das fand ich toll. Das war eine beeindruckende Größe.
Wo hast du denn das gelesen?
Ich weiß nicht, das ist so Wissen, was bei mir hängen bleibt und was dann auf einmal bei mir wieder
aufkommt. War das der Politiker, weil dann so. Okay, also.
Müssen wir gucken. Vielleicht ist es auch Blödsinn, aber das habe ich irgendwie, hat sich mir die Zahl festgebrannt.
Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf Wer bin ich kommen soll.
Früher habe ich noch Mopo-Wissen, habe ich das Mopo-Wissen genannt.
Ja, Hamburger Morgenpost-Wissen. Ja. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, wo wir einfach mal das Thema wechseln.
Hm. 18. Aber das hier aus wie ein Poloch.
Ja, dieses, also Tim hält Sets hoch. Ja. Sie meint es ja wirklich nett hier. Wir kriegen jede Woche neue Sets hier hingelegt, aber es wird nicht besser, oder?
Das ist schön.
Was?
Das ist gut. Bambus kommt wieder.
Hast du Sets zu Hause? Bestimmt nicht, oder? Hast du doch niemals.
Natürlich, wie jeder Idiot auch, aber hier in Bali habe ich mir Sets und Stäbchen gekauft.
Gott, ist das erbärmlich.
Das ist so erbärmlich, weil ich dachte, hey, ich bringe mal ein bisschen Indonesien in mein Lifestyle rein. Die Dinger, die sind noch nie benutzt worden.
Also, unser heutiger Gast.
War auch so geil, da habe ich in so einem Hotel gewohnt, irgendwie, keine Ahnung, wo du den Tonic 14 Euro bezahlt hast, aber das Pärchen Stäbchen für 40 Cent irgendwie habe ich runtergehandelt auf 18.
Ja?
Ja, ich habe mich geschämt, aber ich dachte, das gehört zum guten Ton.
Also, ich weiß nicht. Pass auf, wir haben eine Gästin.
Ja.
Ich habe übrigens gelernt, das Wort gibt es tatsächlich gestern.
Ja.
Also,
haben wir vorher schon benutzt.
Sie war Kreismeisterin im Pony-Dressur-Reiten. Finde ich schon gut.
Das hat Humor.
Reitest du? Also,
ich kann reiten, ja.
Glaube ich, irgendwie dachte ich auch, kannst du bestimmt.
Ja, ich kann reiten.
Sie war auf einer katholischen Schule. Hat 2 Semester Jura studiert in Parma.
Ich auch. Nicht in Parma, in Hamburg.
Ich habe auch 2 Semester. Du hast 2 Semester Jura?
Nee, Medizin.
Achso. Aber warum sagst du da nicht auch?
2 Semester.
Ah, okay.
Ist auch so eine Behauptung, die kein Schwein nach...
Du hast doch nicht Medizin studiert. Du hast überhaupt nicht den Numerus Clausus für Medizin gehabt.
Was?
Ja,
kann man sich einklagen.
Ja, um in Polen zu studieren vielleicht.
Ich habe gesagt, ich fühle mich heute auf 1,1.
Ja, okay. So,
damit, nimm dich.
Ich werde mal Fernsehstar kochen.
Ja.
Nimm mich.
Ja.
Ja, okay. Also, ich sag's, 2 Semester Jura in Parma.
Ja.
Parma kennst du? Nicht den Schinken.
Die Stadt.
Ja. Ist wo?
Italien.
Sehr gut.
Wo ist mir neulich? Ja, egal.
Ja, komm, sag. Nee, das sind immer die schönsten Sachen, wenn du sagst, nee, ist egal.
Nee, ist egal.
Ja, sag mal.
Nee, das ist...
Können wir ja schneiden.
Nein, das ist nicht gut.
Auch nicht für die Atmosphäre?
Nee.
Schlimmer als Poloch?
Viel schlimmer.
Echt?
Oh, viel schlimmer.
Erzähl mal.
Es war dicht an Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ganz dicht dran.
Aber es war es nicht du.
Doch, schon.
Ach, du?
Ja, ja. Aber machen wir doch mal weiter hier.
Sie hat sogar den Abschluss in Jura.
Mit 2 Semestern gekauft.
Sie hat 2 Semester Jura in Parma studiert. Das heißt nicht, dass sie nur 2 Semester studiert hat. Den Rest hat sie woanders studiert.
Oder ist das so wie der Bootsführerschein von Dieter Bohlen, den er gekauft hat auf dem Kiez?
Ist das so?
Ich glaube, ja, habe ich mal gelesen.
Keine Ahnung.
Da ist
mal
Verkehrskontrolle vor Mallorca reingeraten und dann mal einen Führerschein vorgelegt, den er irgendwo gekauft hat. Ich glaube, inzwischen hat er einen.
Ich glaube, Lobrecht und Tommy Schmidt können wir kriegen, indem wir sagen, dass wir mit denen, du vor allem, kochst. Weißt du noch, mit Heinz Strunk haben wir da auch gekocht und mit Mario Lohninger. Es ist möglich. Und mit Olli Schulz auch.
Ja.
Ich glaube, so kriegen wir die.
Ja, okay, dann kochen wir.
Wir kochen.
Ja.
Wir kochen, wir machen eine Folge mit und die kochen ihre beiden Lieblingsgerichte.
Oder wenn das zu Domzeiten ist, dann würde ich auch Tommy Schmidt eine Revanche geben beim Pferderennen.
Ja.
Weil wir waren mal beide zusammen auf dem Dom.
Ja.
Und er hat die Fresse aufgerissen und hat gesagt, er sei der Meister im Pferderennen. Also hier da,
wo die Kugeln.
Und ich habe das noch nie gespielt.
Super Spiel.
Und dann habe ich es gespielt und ich habe das Rennen sogar gewonnen. Und dann musste er einfach mal ganz kurz Zippit machen. Und dann ist er wie ein geprügelter Hund, musste er das Heiligen Geistfeld verlassen. Ich würde ihm eine Revanche anbieten.
Er ist ehrgeizig, ne?
Oh, wahnsinnig. Ja. Gerade was Pferderennen angeht.
Gerade ja der Klassiker. Okay, pass auf.
Können wir unsere Gästin einladen, weil die ist ja gut im Pony rein.
Das finde ich nicht schlecht. Also, das ist die offizielle Einladung für die beiden und sie kochen ihre Lieblingsgerichte.
Nein, ich koche.
Mit dir zusammen.
Ich koche die.
Hervorragend. Hervorragende Idee von mir. Also, apropos Dom. Unsere Gästin heute geht zum Snacken auf den Dom. Wir müssen vielleicht den Leuten erzählen, wir reden nicht vom Kölner Dom oder von einem Gotteshaus, sondern es ist der Jahrmarkt in Hamburg 4-mal im Jahr, ne?
Der Jahrmarkt,
ja. Ja, der Jahrmarkt.
Ja, 3-mal im Jahr.
4-mal.
Ist es
Sommer,
4-mal?
Winter, Frühling? Könnte sein, dass du recht hast.
Ist 3-mal. 3-mal ist nur.
Große Podcast können jetzt den Satz sagen, Frühling. Wir lassen es die Redaktion kurz checken und kriegen dann Bescheid.
Gibt kein Herbstdom.
Nee. Ja, ist korrekt, höre ich gerade. Hättest du auch gehört, wenn du deinen scheiß Kopfhörer einmal tragen würdest. Sie liebt Gewürzgurken und Haselnusseis.
In der Kombination oder nacheinander?
Nee, das habe ich aus Platzgründen, damit ich auf einer Seite bleibe, um die Umwelt zu schützen, hintereinander geschrieben. Es war, sie liebt Gewürzgurken.
Also sie kommt aus Hamburg.
Sie liebt Haselnusseis.
Sie kommt aus Hamburg.
Sagen wir mal so, sie ist in dritter oder eventuell, das weiß man nicht genau, vierter Generation Hamburgerin, hat aber einen italienischen Pass.
Okay. Kennt kein Schwein, sagst du?
Nee, so drastisch habe ich das nicht gesagt.
Du hast gerade gesagt, kennt kein Schwein.
Nein, so habe ich das nicht. Ich habe gesagt, kennt keine Sau.
Okay, gut. Also, kennt keine Sau, ist Italienerin.
Ja.
In der vierten Generation.
Oder geht, der dritten.
Geht auf den Dom snacken.
Snacken.
Und war früher richtig geil im Ponyreiten.
Ja, so Kreismeisterin.
Ach, supergeil.
Das sind das, unsere Gäste.
Das sind das Profil,
Lobrecht und Schmidt. Sie kann nicht so gut kochen, weil sie ihr Leben lang selbst bekocht wurde.
Von Mama?
Sie ist 6 Tage die Woche in ihrem eigenen Lokal und sonntags bei Mama zu Hause. Bis heute. Ihre Urgroßeltern sind Anfang des 20. Jahrhunderts mit 2 dressierten Äffchen und einem Tanzbären nach St. Pauli gekommen.
Also nochmal wann? Was? Was das feier ich ja jetzt schon komplett. Das ist das beste Lied, das beste ja. ever.
Ihre Urgroßeltern sind Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Das war
1900, ja.
Mit zwei. Wie?
Ja.
Niemand kann so verachtend die Augen rollen wie du übrigens. Ja, wirklich.
Okay, dankeschön.
Mit 2 dressierten Äffchen und einem Tanzbären aus St. Pauli. Das finde ich gut, wirklich.
feier jetzt schon komplett.
Sie besitzt ein Restaurant.
Okay.
Und der Leitsatz ihres Vaters
ja.
zu ihrer Übernahme war, das Lokal wird für dich sorgen, es hat ein sehr gutes Karma.
Oder schön.
Das finde ich auch schön.
Das ist sehr schön. Schöner Satz.
Anfangs trug sie immer Jeans und Bluse, um nicht aufzufallen. Irgendwann wechselte sie zu Kleidern, um mehr in die Gastgeberinnenrolle zu schlüpfen.
Poletto kann es ja nicht sein. Das ist ja eine Kartoffel.
Heute ist es so, bevor sie die Türen ihres Lokales für die Gäste öffnet, wirft sie erst einmal wirklich, wirklich die Jukebox, eine echte Jukebox an und hört das Lied Genova per noi, Genua für uns.
Obwohl sie aus Parma kommt.
Nee, da hat sie 2 Semester Jura studiert, Tim.
Ach so.
Du musst echt besser zuhören.
Ja, mach ich, Entschuldigung.
Ich habe vergessen, sie schreibt grundsätzlich mit Füllfederhalter. Fand ich irgendwie
auch
gut.
Auch schön. Gut, spannend. Lass rein, ich habe keine
Sekunde.
Ahnung.
Alle 5 Jahre feiert sie mit ihrer Belegschaft Jubiläum. Mhm. Und dann kochen und bedienen die langjährigen Gäste und Freunde der Familie.
Cuneo.
Finde ich auch schön. Was?
Cuneo. Restaurant Cuneo.
Wie kommst du jetzt drauf?
Weil ich die Geschichte kenne.
Ah, siehst du, das war auch mein letzter Punkt.
Ja.
Ja, und wer könnte das denn sein?
Franka.
Richtig. Franka.
Die redet noch mit mir.
Franka,
die
haben
mich mal richtig zusammengeschissen.
Ist das so?
Ja, ich habe meinen Tisch reserviert. Ich weiß nicht, 10, 20 Leute oder irgendwie sowas.
Ach, hast du mal hier im Podcast, da bist du gekommen.
Bin ich aber nicht gekommen. Aber ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Da hat die mich so, ja, da hat die mich so zur Sau gemacht.
Zu Recht.
Da wirklich hoch, voller Laden. Hallo erstmal.
Hi. Was hast du gerade gesagt? Da war ich nicht beim Zuhören.
Dass du kommst. Ich kam schlussendlich drauf mit dem Jubiläumsessen, weil die Geschichte kenne ich. Und eins der letzten Male, die wir uns gesehen haben, hast du mich ich bin reingekommen ins Restaurant, hab gefragt, ob du einen Tisch für 2 hast. Und da warst du richtig auf Krawall gebürstet und hast gesagt, ja, Digga, ganz ehrlich, dass du dich reintraust.
Das habe ich nicht gesagt.
Und dann hatte ich für irgendein Event Dreharbeiten oder so, hatte ich einen Tisch reserviert. 10, 12 Leute, du hast das möglich gemacht und wir sind einfach nicht gekommen und haben auch nicht abgesagt, weil ich es wirklich über die Arbeit einfach komplett vergessen hatte. Das war dann aber auch schon ein halbes Jahr her irgendwie so und das war so gar nicht mehr auf meiner Agenda. Und also erzählst gleich ein bisschen was über dein Restaurant. Das ist ein volles Restaurant und wenn ich sage voll, ist es voll. Ja, also das ist nicht ungewöhnlich, dass du da die Hinterteile beim Nudelessen auch nochmal auf die Schulter abgelegt bekommst. Oder scheißt die mich da vor allen zusammen und ich will hochrote Birne und so. Entschuldigung, weil es auch wirklich ganz schlimm ist. Ich bin ja auch nur ein
Aber
Kollege.
Aber weißt du was, das musst du abkönnen. Und ich bin so ein Typ, das ist einmal raus und dann ist es weg.
Ja. Lustigerweise haben wir uns gestern über dich unterhalten. Der Steffen Hensler und ich.
Mhm.
Und Steffen Hensler hat gesagt, dass er dich ganz hot fand, findet und sich wirklich, und ich muss Tränen lachen, sich gewundert hat, warum du ihn nie angegraben hast.
Der hängt echt zu viel mit dir ab.
Wir drehen gerade zusammen. Und irgendwie sprachen wir über so Plätze, die wir vermissen, wo wir hingehen, weil Steffen und ich sind gerade sehr ähnlich, dass wir uns eigentlich so ein bisschen zurückziehen aus allem Neuen und gerade wieder so die Sehnsucht haben in das alte, vertraute, bewährte. Und dann sprachen wir über dich. Ich weiß nicht, ob er mit seinem Vater häufiger mal bei euch essen war.
Er war eigentlich immer mit Frauen bei uns essen.
Ja, na gut, dann.
Und dann Steffen, haben wir dann einmal was zusammen gemacht. Also, irgendwie, da hat er noch beim NDR oder so was gekocht. Das war
keine Ahnung.
Das war irgendwas Regionales und da haben wir einmal Ravioli gemacht.
Nee, aber er war wirklich, also Steffen, wirklich, wenn du dich wunderst, dass Franka dich nicht angreift, weil wenn du da mit anderen Frauen zum Essen, er ist ja wirklich wahnsinnig dumm. Aber er war wirklich so, er meinte so, aber die hat mich nie angemacht.
Weißt
so
du, dazu muss ich aber was sagen.
War weißt du, was irritiert.
Was meine Großmutter immer gesagt hat? Ne. Scheiß nicht da, wo du isst.
Das,
nicht im Lokal.
Das verstehe ich, aber er ist ja Gast.
Ja, ja, aber ich lebe von dem Lokal.
Ah, okay, gut. Du hast nie was mit dem Gast gehabt?
Mm-mm.
Nie? Nie einer der Beziehungsmenschen ist jemals in dein Lokal reingekommen?
Doch, danach. Doch,
also danach, ja. Das danach. Darf man. Danach darf man, ne?
Ja, währenddessen, danach, alles gut.
Das finde ich schön.
Aber nicht da kennenlernen und abschleppen.
Toll ausgesucht, so Sebastian, muss ich sagen. Ganz großartig, spannend.
Ja, also das war nicht nur ich, das ist das Team und ich habe Franka vorhin schon
großartig,
gesagt.
Wirklich toll.
Die stand lange auf der Liste und
hat sie getiert?
Sie hat erst seit neuestem auch einen Tag, der einfach zu ist im Cuneo, nämlich der Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ich habe gelernt, dass man im Podcast-Game immer sagt, wann man aufzeichnet. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli, kann man am Sommerwetter erkennen.
Ja, ja.
Und hier ist sie. Franka Cuneo, allein der Name schreit gerade danach.
Definitiv keine Ex-Freundin von Steffen Hensel. Das möchte ich nochmal anmerken in den Lebenslauf.
Das stimmt. Allein der Name schreit gerade danach, ein italienisches Restaurant zu eröffnen. Das aber war Franka, in Hamburg geboren und nur noch dann in Italien, wenn ihr das Wasser von Alster und Elbe nicht mehr genug ist, jedoch von Anfang an viel zu wenig. Wenn schon ein italienisches Restaurant, dann doch bitte das älteste der Stadt. Und dann doch bitte ein italienisches Restaurant, das fest in der familiären DNA verankert ist. Und wenn wir schon dabei sind, dann doch bitte ein italienisches Restaurant, in dessen Gebäude vorher etwas ganz anderes gewesen ist. Auch lecker, aber anders lecker. Weißt du, was das war, Tim?
Da ich dein fortschreitendes Alter und deinen wirklich schlechten Humor jetzt mal als Grundvoraussetzung...
Sagt der Mann, der von 18 Zentimeter dicken...
Wird das was mit Nacktanz zu tun gehabt haben?
Ja.
Ist das?
Ja, also Puff.
Ja, deshalb, das ist so billig, wenn du lecker, aber anders lecker.
Ja, weißt fand du? Ich auch. So, ich dachte das auch, als ich es geschrieben habe, es geht gar
das,
nicht.
Nee, geht
aber ich
habe
es trinken lassen.
Das finde ich gut, du bist mutig.
Franka Cuneo hat also den Job, den sie haben musste. Sie leitet das älteste italienische Restaurant Hamburgs. Wobei, als Job würde sie das selbst niemals bezeichnen. Es ist ihr Leben, sagte sie mal, strukturiert in einem Tagesabschnitt mit der Pflicht wie Buchhaltung und Einkauf am Tag und der Kür am Abend. Ein Job ist etwas, für das man einen Start und ein Ende festlegt. Sie habe keinen Job. Sie hat eine Lebensaufgabe. Wie romantisch. Allerdings nicht immer, denn das Restaurant liegt in der Davidstraße, unweit der legendären Davidwache. Und da liegen auch mal die ein oder anderen angeschlagenen Personen vor der Tür.
Ich auch schon.
Da auf dem rauen Pflaster. Ein Pflaster, auf dem sich Franka seit Jahren aber sehr gut zu bewegen weiß, denn ihr Vater, Franco Cuneo, hat ihr früh beigebracht, wie man ungebetene Gäste vor die Tür setzt oder sie gar nicht erst reinlässt.
Kann ich bestätigen, einfach keinen Tisch haben.
Aber irgendwie passt das auch. Es gehört dazu, dass sich vor dem Restaurant die unterschiedlichsten Dinge abspielen und es gehört auch dazu, dass das jeder, der drin sitzt, auch mitbekommt. Denn unser Laden, so erzählt die Familie Cuneo immer wieder gerne, ist eine Bühne. Warum auch sonst sollte am Eingang ein Vorhang hängen? Gespielt wird das Leben. Und wie facettenreich und bunt, fröhlich und traurig, kulinarisch und lecker das Cuneo-Leben nun mal ist, wird uns heute die Intendantin höchstpersönlich erzählen und wir sagen herzlich willkommen bei Fidi Gastro. Schön, dass du da bist, Franka Cuneo.
Ach, schönen guten Tag. Mama Mia, du hast ja recherchiert.
Ja, kannst du mal sehen, du.
Alles aber gelesen,
da,
was es gibt.
Auch da großartige Unterstützung von der Redaktion hier.
Ja, ich würde vermuten, das steht bei euch auf der Website.
Nee, wirklich nicht.
Nein, wirklich. Nein, um Gottes Willen. Also Tim.
Da sind haufenweise Fotos und ganz wenig Text.
Ja, das stimmt. Okay. Man denkt immer, es würde mehr kommen, wenn man raufklickt, da passiert aber nicht viel. Passt aber irgendwie, finde ich, zu eurem Restaurant.
Ja. Ich finde auch, die Website spiegelt das ganz gut.
Also zwei Fragen. Älteste italienische Restaurant in Hamburg.
in Deutschland kann man das eigentlich...
Nicht, kann man das nicht einfach nur so behaupten, so wie ich behaupte, dass ich 2 Jahre, wie heißt das hier, Medizin studiert habe? Ist das nicht eine...
Es wurde mal recherchiert und das älteste in Deutschland ist in München die Osteria von 1903. Aber die wurde zwischendurch geschlossen, wieder geöffnet, verkauft. Und wir sind das älteste in Deutschland in Familienbesitz.
Aber bei euch ist doch 1902.
Okay. 2. Mai 1905.
Lustigerweise, soweit ich informiert bin, ist aber die Davidstraße ja altes Chinatown von Hamburg. Kann das sein?
Ja.
War das nicht so ein bisschen, dass es eher das alte Chinesenviertel war?
Gegenüber waren ganz viele Chinesen, ja.
Sind ja jetzt auch wieder.
Ja, also. Jetzt wieder, genau.
Und in der Tat gehörte ich auch mal zu denjenigen, die sich da mal für 5 Minuten hingesetzt haben und mal ein Nickerchen gehabt haben. Da ist auf der anderen Seite gibt es eine schöne Kellerkneipe, so ein bisschen traditioneller Art und Weise. Auch mit der Tochter inzwischen, glaube ich, nicht, der jungen Frau, die es betreibt. Mhm. Ne? Da war ich mit Schwiegervater mal drin und da musste ich mich mal kurz ausruhen auf dem Weg nach Hause.
Das ist total berechtigt.
Das war total berechtigt. Bitte.
Es ist ja wirklich die Institution Hamburgs. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz, Franka, die Zuhörenden von uns hier ins Boot holen. Was genau ist das Cuneo, wenn du es beschreiben müsstest mit deinen Worten?
Ich habe es ja noch nie von außen gesehen. Ich kenne es ja nur so von innen. Mhm. Ich weiß nicht, wie man es von außen beschreibt. Es ist ein Ort, an dem man gut essen kann und hoffentlich eine gute Zeit hat. Für mich ist es einfach ein Ort für Begegnung und eine gute Zeit.
Bist du eine Marketing-Krampe, ey?
Nee. Wieso? Was ist es? Wenn ich es von innen angucke. Ja, wenn ich es von innen angucke, dann ist es mein Familienort. Meine Familie sitzt darum, meine Freunde sitzen darum. Aber was ist es von außen? Keine Ahnung, man geht da rein, man erwartet irgendwas Besonderes, ist normal. Und dann,
das ist schon besonders schäbig, also auf eine sehr positive Art und Weise.
Das Gleiche hatte ich vorhin zu ihr auch gesagt, es ist auf eine sehr gute Art und Weise sehr normal.
Ja, es gibt auch, wenn ich auf Reisen bin, deshalb, also rein theoretisch will ich gar nicht so viel über das Restaurant reden, weil es gibt ja so eine Veränderung auf dem Kiez, die da stattfindet und das ist auch jetzt nicht, dass ich das bedauere, das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich finde, dass der Kiez natürlich extrem touristisch geworden ist und auch viel unter diesen Führungen leidet, die da sind. Hier eine Gruppierung, da eine Gruppierung, da ist nochmal.
Und 10 auf einmal.
10 auf einmal, 15 auf einmal, dann gehen sie in Läden rein und dann bist du als Konsument bist du auf einmal ein Teil einer Vorführung, der du
Disneyland
sein. Und Cuneo ist ja wirklich ein lustigerweise, ich bin bestimmt 5, 6 Jahre nicht mehr da gewesen. Mhm. Weil es aber immer da ist. So, das ist weder hip, noch ist es besonders in, noch ist es besonders out gewesen. Das ist immer da. Das ist ein bisschen wie Kowalke, nur anders. Was Kowalke hochgestochen ist, mit sehr viel Sympathie ausgesprochen gerade, seid ihr besonders rammelig. Also es ist ein extrem lebendig, es ist eigentlich eine verrauchte,
nicht mehr so.
Nein, aber so von der Atmosphäre, der Vorhang. Du gehst, es ist wirklich Davidstraße, aber zum hinteren Teil da, wo es eher ein bisschen schäbig ist. Die Davidwache ist unten. Und oben, da musst du schon auch ein paar Schritte hinmachen, dass du da eben mehr oder minder neben der Herbertstraße. Und dann ist er auch so ein bisschen verrucht, dann gehst du da rein. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal drin war, ich weiß nicht mehr, wann es war, wie bumsvoll dieses Restaurant war, wie eng man da gesessen hat, wie laut der Laden war. Damals war noch Rauchen, wie verraucht die Bude war, aber wie viele Menschen ich da überraschenderweise kannte, ohne dass ich wusste, dass sie dort essen gehen. Und dann ist das ist so eins der Geheimtipps in Hamburg, die gar kein Geheimtipp sind, weil sie einfach schon seit Ewigkeiten da sind. Und egal, was da kommt, welche Welle, welche Mode, es ist mal nicht so präsent und dann wird es wieder präsent. Und ich finde, gerade sollte man jetzt solche Restaurants beschützen, damit sie keine Präsenz mehr bekommen. Verstehst du, was ich meine? Damit sie nicht modern werden, damit sie nicht auf einmal cool werden, damit sie nicht irgendwie so, es passiert ja sowas wie der goldene Handschuh. Ist natürlich durch die Verfilmung des Buches von Heinz Strunk, hat es auf einmal eine Attraktivität gewonnen und nimmt den eigentlichen Bewohnern dieses Mikrokosmos so ein bisschen ihren Lebensraum. Mhm. Und ich finde auch, das Cuneo sollte eben nicht der Geheimtipp in der Top-10-Liste What to do in Hamburg. Also so, nichts... Wie geil ich Englisch schreibe.
Ja, ich habe auch gerade festgehalten, Hamburg.
So ein bisschen, das machst du sehr gut, Tim. So ein bisschen müsste man jetzt eigentlich sagen, halt, stopp, nicht weiterreden und wir nennen das jetzt anders ab jetzt. Und nur die Leute, die herausfinden, über welches Restaurant wir gerade reden, die haben auch die Berechtigung, dahin zu gehen.
Aber weißt du, das kann man auch, glaube ich, ganz super steuern. Ich habe meine Tische, weil ich immer da bin, die Leute am Telefon kenne, und die Leute, die durch die Tür kommen, kenne. Ich habe ungefähr 10 Tische, die man online buchen kann, von 30.
Das alleine ist schon Witz, dass die online machen.
Ja, aber die ganzen
das
Leute...
Das passt schon gar nicht.
Es spart mir... Ja. 30 E-Mails am Tag, wo ich immer nur schreibe, leider sind wir heute ausgebucht, leider sind wir heute ausgebucht. Das spart es mir. Es schneidet mir einfach eine Stunde Arbeit weg. Weil Leute, die den Laden nicht kennen, nur so oberflächlich gucken, gucken da drauf und sagen, ah, gibt's nichts. Es ist voll. Wunderbar, die kommen nicht, ist alles gut. Und alle anderen rufen an oder kommen einfach vorbei, setzen sich 10 Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde an Tresen und essen dann oder essen am Tresen. Und das ist, glaube ich, dieses Persönliche, dass du sagst, ah, guck mal, da kommt der Nachbar durch die Tür. Ah, der ist auch fein, wenn der ein bisschen bei kaltem Wetter hinten im Wintergarten sitzt. Das weiß ich.
Kommt deine Familie aus Genua?
Ja, die von meinem Vater, die Cuneos selbst, ja. Die kommen aus Genua.
Das trifft's auf den Punkt. Ich bin vor ein paar Monaten da gewesen und habe mich in diese Stadt schockverliebt, weil die so ein bisschen dirty ist.
Mhm.
Weil die so ein bisschen... Also die hat so ein bisschen was, also so, ich war noch nie in Palermo, doch ich war in Palermo, aber nicht wirklich auf, nein. Aber wie ich mir so altes Italien vorgestellt habe, ja, da ist so ein bisschen.
Hafenstadt.
Ja, so ein, ja da, aber auch so geiler Hafen.
Mhm.
Nicht so ein schicker Hafen, also nee. Nicht so ein Yachthafen, sondern so geiler Hafenstadt. Hafen. Ja, und du hast so diesen Sniff. Und das ist jetzt, wo ich das gerade gehört habe, macht das total Sinn, dass ihr genau dort seid, dass ihr genau diese Atmosphäre habt. Das ist genau die Ecke, die Kante, dieses Rubbelige, das, was eben Dinge so besonders macht. Also unabhängig von Essen, Trinken und sonstigen, das ist diese einzigartige Atmosphäre, wenn man solche Läden trifft, sieht, erleben darf, großartig. Also deshalb, das macht total Sinn. Weil Genua ist schon... Schon auch irgendwie eine düstere Stadt.
Total.
Bisschen wie Marseille in.
Ja, genau, exakt. Marseille hat auch so einen Sniff. Da ist immer so ein bisschen, ich nenne es immer die liebevolle Kriminalität. So, weil, also liebevolle Kriminalität meine ich bitte keine Gewalt, ne, auch wenn Gewalt natürlich eine Rolle spielt, aber das meine ich nicht. Ich meine immer so ein bisschen die Hehlerei aus dem Kofferraum.
Ja, die Gaune.
So, die Kontakte.
Ja.
So die Beziehungen, die man hat oder so. Das finde ich. Das strahlt euer Laden ein bisschen aus. Also ich würde mich nicht wundern, wenn man bei euch noch Anrufbeantworter aus dem Kofferraum kaufen kann.
Faxgeräte. Es
gibt bestimmt noch irgendein Gast, der irgendwas verkauft.
Hier ist Autoradio. Das habe ich ganz neu. Wo ist die Verpackung? Oh genau. Ja, die habe ich ausgepackt. Entschuldigung.
Was soll ich mit deinem Autoradio? Die kommen wieder. Aber es ist nach wie vor auch so, dass du gehst an ein altes schwarzes Telefon.
Ja, das geht einfach nicht kaputt. Ich habe selbst das Kabel, das war so ein Textilkabel, mal mit der Weihnachtsdeko-Beleuchtung dort abgefackelt. Aber da brauchte man nur ein neues Kabel dran machen und es lief weiter. Ja, gerne.
Wann weiß
Wenn
man,
ich mal frei hab.
Wann weiß man, Franke, dass ein Laden, ein Restaurant wie das Cuneo laufen wird und auch weiter laufen werden wird? Also das gibt es jetzt seit so vielen Generationen.
Woher man das weiß, das weiß man nicht.
Ja, aber du vertraust ja dem, was du jetzt hast wahrscheinlich. Also es geht ja
klar,
nicht.
Klar, alle meine Entscheidungen sind darauf ausgelegt, dass mein Neffe das übernimmt und dass es das noch 100 Jahre gibt. Aber das weiß man nicht. Wo soll man das wissen?
Ja, manchmal hat man ja so ein Gefühl oder anders gesagt, und ich gebe die Frage mal an Tim zurück.
Danke.
Ist das Restaurant Cuneo ein Restaurant, von dem du sagen wirst, das wird ewig laufen?
Ich glaube, das steht vor großen Herausforderungen, weil ich sag mal so, ich glaube, das Cuneo habe ich kennengelernt, das erinnerte mich so ein bisschen an Cœur Royal.
An den Film,
ne? Das waren schon so die großen Werbezeiten von Hamburg, die großen kreativen
Zeiten. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
Ja, aber halt lustig. Ja. Ne? Hamburg war ja nie so ganz so dekadent, aber trotzdem, also war jetzt nicht so, hatte nicht so eine Haute-Volée, sondern aber trotzdem ist ja in Hamburg eine Menge passiert und wir haben, ich würde mal sagen, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es solche Unternehmen und solche Restaurants wie die Insel, da wurde schon ganz schön auf die Kacke gehauen, da wurde schon ganz schön laut Gas gegeben, da wurde schon das Leben sehr gefeiert, auch im beruflichen Kontext und deshalb, das war auch ein Platz, wo du eben die Werber gesehen, aber ohne unangenehm, sondern die haben sich komplett drauf eingelassen, die sind mit der Einheit dort verschmolzen. Sie haben nie den Laden bestimmt. Aber das war eben ganz besonders. Wenn du dir die heutige Food-Szene anguckst, die vergessen ein bisschen den Geruch, die vergessen ein bisschen die Authentizität.
Fast richtig.
Okay. Da ist viel ist fürs Bild gemacht, aber es ist nie entstanden. Das ist, wenn ich eine, ich beschreibe das immer damit, es gibt, wenn ich eine Wohnung beziehe, dann kaufe ich mir 1-2 neue Möbel, bringe aber schon ein bisschen Gesammeltes mit, dann richte ich das einmal ein und ab jetzt fängt an, die Wohnung Patina zu bekommen. Dann wird umdekoriert, dann wird was ausgetauscht und dann kommst du irgendwas rein und sagst, oh geil, so will ich auch wohnen, weil das echt ist, weil es wirklich echt ist. Und viele der Restaurants, die heutzutage eröffnen, wollen echt wirken, haben aber ja gar nicht die Zeit gehabt zu entstehen. Also kann es passieren, dass die echten Restaurants hinten rüberfallen, weil das Gemachte echt echter wirkt als das echte echt.
Uh-huh.
Verstehe, was ich meine? Ja, ja. Könnt ihr auch folgen? So, Kowalke gehört genauso dazu.
Fischereihafen-Restaurant.
Ja, genau. Fischereihafen-Restaurant gehört auch dazu, die auf eine sehr geheimnisvolle Art und Weise das schaffen, sich immer weiter zu entwickeln, ohne die Tradition zu verlieren. Ich weiß nicht, ob es der Generationsübergabe geschuldet ist, dass die Großeltern gerne auch da mal mit ihren Kindern hingehen, dass dadurch der Laden emotionalisiert wird, dass man eben auch, ich gehe da immer noch gerne hin, weil ich mag das Trutschige, es ist ähnlich da. Da ist, ich verbinde was Emotionales mit diesem Laden, der wird immer bei mir in dem Kreislauf meiner Bewegung durch die Stadt, wird immer ein Standort sein, jetzt gerade mal ein paar Jahre nicht gewesen, hat was viel mit meinem privaten Umfeld zu tun, aber es wird immer wieder da sein. Und kriegt die Jugend oder kriegen die jüngeren Leute, die jetzt das erste Mal in diesen Laden reingehen, verstehen die genau, worum es geht oder denken sie, das ist auch ein Instagram-Restaurant?
Witzigerweise haben wir vorhin darüber gesprochen. Mhm. Ich habe mit 20 angefangen zu arbeiten und da...
Vor 8 Jahren?
Ja, richtig.
Gut, auch wow. Ich kann den Italiener raushängen lassen.
Charmant.
Grüße gehen raus an Hensler.
Ja. Da waren viele so um die 60, die essen kamen und ja. Ich dachte, oh mein Gott, das kann ich nicht übernehmen. In 5 Jahren bin ich allein, die sind ja alle scheintot. Hm? Die kommen immer noch, die sind jetzt 80.
Scheintot?
Ja. Aber es kommen halt auch total viele junge Leute, von denen ich dann denke, ich wäre in deren Alter, die sind dann aber 10 Jahre jünger als ich. Hm? Und die es wieder cool finden. Und das beobachte ich. Ich weiß nicht warum, aber das macht Spaß. Das bestätigt mich und das macht total viel Freude. So Leute, dann sagen sie, ach, lass uns doch mal den Absacker am Tresen nehmen und unser Lied in der Jukebox hören. Ja. So alte 45er Schallplatten, zum größten Teil immer die gleichen. Aber die haben ihr Lied. Natürlich gibt es auch die, die schon mit ihren Großeltern kamen. Die gibt's auch. Mhm. So Gast in dritter Generation. Mhm. Aber es gibt eben auch junge Leute, die das irgendwie wieder cool finden. Und das macht mir total viel Freude und motiviert auch total.
Hattet ihr irgendein Loch durch Corona oder Ähnlichen? Also das frage ich mich so. Wie ist das? Mhm. Wie ist praktisch dieser Platz?
Weil wenn die Lage du sagst, ist das Problem.
Ist Familie, immer geöffnet gewesen. So italienisches Restaurant und dann auf dem Kiez zu Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, du wirst es gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Während Corona mal einfach mit dem Fahrrad 8 Uhr abends über den Kiez gefahren.
Ja, leer gefickt.
Alter, krass. Das war spooky. Ja. Das war Armageddon. Das war wirklich, also nirgendwo habe ich das Bild so deutlich gesehen wie auf dem Kiez. Das war brutal. Ein Ort, der immer gerochen hat. Morgens riecht er ein bisschen nach Urin und abends riecht er ein bisschen nach zu viel süßem Parfum von den Junggesellenabschieden. Mhm. Das rote Licht nachts, das bunte Bang Bang, das Ballern am Ohr. Und dann, aber da war nichts.
Nichts.
Es war nichts da. Das war wirklich, da fehlte nur so dieser komische Wollknäuel, der bei Lucky Luke immer durchs Bild rollt. Wie seid ihr da, also wie habt ihr euch da?
Naja, wir haben natürlich ein bisschen außer Haus gemacht, so was man halt so gemacht hat. Aber danach, als wir wieder aufgemacht haben, war die Lage, sonst ist die Lage eher ein Vorteil, würde ich sagen, weil viele gehen schnell nochmal was essen, bevor sie ins Theater gehen oder wenn sie nachts irgendwo herkommen, sagen sie, da können wir nochmal was essen. Und es ist ja auch recht zentral, St. Pauli. Man kommt auch von überall gut dahin. Ja. Aber nach Corona war das so, dass alle viel in ihren Stadtteilen geblieben sind. Es gab keinen Grund, nach St. Pauli zu gehen. Und da war so ein bisschen nur die Nachbarschaft und die wirklich alten Stammgäste, da war es ein bisschen zäh am Anfang. Ansonsten hatten wir die Probleme, die alle anderen auch hatten. Das machte keinen Unterschied.
Was ist die Nachbarschaft?
Nachbarschaft sind Leute, die da wohnen. Entweder die da lange dort wohnen oder...
ja, vielen Dank, danke dafür. Ja. Schön.
Oder, aber natürlich sind das auch neu zugezogen. Es gibt natürlich auch total viele junge Leute, die da hingezogen sind. Was ist die Nachbarschaft?
Danke.
Aber natürlich auch die Alteingesessenen, klar.
Aber versuch mal so ein Stimmungsbild von St. Pauli gerade zu kreieren.
Schwierig.
Ohne Romantik.
Zu viele von diesen Führungen, zu viele Junggesellenabschiede. Jetzt steht uns noch der Schlager-Move bevor. Da stellen wir uns immer tot. Leuchtschrift aus, Tür zu und
400.000 Menschen gehen dahin. Das ist ja nicht so
einmal.
Ja,
da sind wir in Schockstarre. Dann machen wir
ja, das glaube ich sofort.
Aber ansonsten fallen viele gute Läden weg. Viele alte Kneipen fallen weg. Und es kommen immer nur noch Kioske und so dazu. Es ist unattraktiv geworden, finde ich, auszugehen. Also, für Hamburger.
Die, ja, es gibt, also ich meine so die andere Seite.
Richtung Paul-Rosen-Straße, das ist toll.
So, da
das ist nicht die Reeperbahn direkt, sondern so ein bisschen hätte, das ist toll.
Da passiert eine ganze super. Menge und eigentlich finde ich auch, das ist das
Fabio und Krug und was da alles ist.
Aber ist das nicht bei euch, ist das Erika-Ecke? Nee, Erika-Straße ist nicht, ne?
Nee, die bei
welche,
uns.
Welche ist da die mündet?
Du meinst, wo Kalle seinen Keller hat?
Ja.
Erichstraße,
nicht Erika Straße. So, Erichstraße hätte eigentlich ein bisschen Potenzial, ein bisschen muggelig zu sein.
Total. Da gibt es den Kometen,
gerüchteweise auch schon häufiger mal.
Eine gute Tattoo-Stube.
Ja.
Habe ich mir die Zunge piercen lassen damals.
Sehr gut. Dann gibt es Kalles Keller.
Das ist eine ganz gute Ecke.
Was auch immer das ist. Ja, aber weil ihr es eben angesprochen habt, also das kann man ruhig mal outschauten. Die Paul-Rosen-Straße ist eine echte Perle. Von oben immer bis mehr. Nach unten.
Ja.
Also das fängt ja mittlerweile bei diesem Fritzis an, was zum Krug gehört. Ja. Ich war lustigerweise letzte Woche im Krug essen. Es war wirklich lecker und ich finde, wenn man in dieser Straße ist, denkt man sich so...
Besten Brathähnchen der Stadt übrigens.
Im Krug?
Nein.
Schon gedacht.
In der Straße.
Achso, aber ich dachte, ich finde, diese Straße hat das Potenzial, wenn du irgendwo im Ausland bist, im Europäischen, dass du sagst, warum haben wir sowas nicht in Hamburg? Ja doch, genau das hast du. Im Krug steht eine Ente, ein Citroën, wo der Kofferraum ein Tisch ist mit zwei Barhockern und wo du an einer rot karierten Decke sitzt. Das, dann Hebel-Imperium, weiter runter kommt noch dieser Blumenladen, Weinladen, der alles irgendwie hat. Also es ist wirklich eine tolle Straße.
Aber auch nochmal Hebel-Imperium, das wird immer hat gleich so eine Wertung.
Nee, meine ich nicht.
Ich also finde
nicht
halt negativ. Da die Koexistenz zwischen Getränke, Kiosk, Absturzkneipe und auch ein bisschen was netten, motivierten, wo wir mal alle, man muss ja auch mal eine Tradition anfangen können, aber lass mal die zwei, drei Läden, die da jetzt gerade gemacht werden, lass die in 50 Jahren nochmal, dann ist das eine absolute Bereicherung. Ja, es ist eine Veränderung, es ist ein Wandel, aber ich finde das Handwerk und auch die Art und Weise, wie das betrieben wird, finde ich ganz toll. Also mag ich.
Die Straße ist super. Und der Hähnchenladen ist ganz ziemlich weit runter auf der linken Seite.
Da hatte der Paul, wie hieß er, der Nacktmaler.
Ja,
der
auch die Ritze gemalt hat.
Ja, alles. Der hat alles gemalt. Hatte sein Atelier damals, den durfte ich noch kennenlernen. Sag mal, schäm mich.
Ich bin erst seit 2006.
Daneben ist eine kleine Hähnchenbude. Halbe Hähnchen und Slushy mit Kirschgeschmack.
Erzähl mal weiter, ich gucke in der Zeit mal.
Nee, ich wollte ja so mal so ein Stimmungsbild von
St. Pauli. Die Seite der Reeperbahn, ich finde aber auch, die Reeperbahn teilt den Kiez extrem. Es ist eine ganz andere Atmosphäre auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Ich meine jetzt nicht direkt die Reeperbahn, sondern das Viertel, das dahinter liegt, also die Seitenstraßen dahinter.
Warum ist das so? Weil, ich sag mal, Pinnersberg war ja auch eine Zeit lang schon so ein bisschen am Upcoming, also war ja sozusagen eigentlich die erste Bewegung, bevor die Paul-Rosen, da gab es zwei, drei nette kleine Lokale, die...
Das hat sich nicht durchgesetzt.
Salt und Silver Jungs haben dann einen großartigen Job gemacht. Die Amphore war schon relativ früh auch ein bisschen was Mondäneres, ohne elitär zu werden. Also die haben es ja auch geschafft. Drunten gibt es das Überquell von meinem Partner Patrick. Mit der kleinen Pizzeria und der Handcraft-Brauerei. Es ist schon so, dass da Kontaktpunkte sind.
Salt and Silver.
Habe ich gerade gesagt.
Entschuldigung.
Das ist auch eine super Ecke da vorne. Und dann selbst auch der Pudel, der daneben kommt. Auch. Und so.
Ja.
Super. Aber die Atmosphäre ist anders, finde ich.
Mhm. Ja, ist anders.
Also die Reeperbahn teilt das so ein bisschen. Da meine ich nicht direkt die Reeperbahn, sondern die kleinen Straßen dahinter. Es ist anders.
Ist der Kiez in Anführungszeichen in der Form noch zu retten? Also ich meine das jetzt gar nicht so als düsteres Bild, ne? Sondern wir bewegen uns ja auch im Wandel der Zeit. Jetzt ist es so, dass der Kiez auch viel mit Rotlicht, Illegalität, kriminellen Machenschaften zu tun hat. Also auch da dürfen wir nicht zu romantisch sein. Da sind auch viele negative Dinge, passieren auch heutzutage immer noch. Aber nichtsdestotrotz ist man als Hamburger, also ich zumindest, der als zugereister Hamburger, ich bin Pinneberger, aber ich lebe mein Leben lang in Hamburg, so ein bisschen stolz bin ich schon drauf, wenn die Leute mich auf meinen vielen Reisen auf St. Pauli ansprechen. Und wenn ich sagen kann, ich habe damit ein bisschen was zu tun. Ich wohne auf St. Pauli. Mhm. Also ich wohne genau in der Triangel zwischen Altena, St. Pauli und Schanze. Dann mag ich das schon gerne. So, dann, weil ich dann sage, ja, weil wir haben das. Wir haben die Diversität, wir haben die sichtbare Schnottrigkeit. Wir haben so ein bisschen, es ist nicht alles Konzeptgastronomie. Es hat nicht alles ein lustiges Thema. Wir haben sowas wie euren Laden. Wir haben da auf der anderen Seite den Keller mit der Jukebox, wo mehr als die Hälfte der Platten muss rausschmeißen heutzutage eigentlich, weil die offiziell nicht mehr gehen. Aber in dem Verbund des Inner Circles kannst du das nochmal machen. So, du hast ein bisschen die HSV-Assis da, du hast ein bisschen die Techno-Club, die Herbertstraße. Und habe ich jetzt gelesen, sollen Hostels einziehen. Da sollen jetzt Hotels reingebaut werden in die Herbertstraße, aber zu aktiven, also wo ich sage, was soll das? Das macht doch gar keinen Sinn. Also da Leute reinzulassen, damit sie in den Räumlichkeiten wohnen, wo früher sozusagen dem Prostitutionsgewerbe nachgegangen ist, wollen sie jetzt Leute reinlassen, aber parallel soll das Rotlicht auch bleiben. Das kann nicht aufgehen.
Ich glaube auch nicht, dass es aufgehen kann. Die Idee kommt wahrscheinlich, ich hatte mal Gäste, kurz nach dem Lockdown, da war Vater und Sohn, die hatten sich da Airbnb-mäßig eingemietet, und schauten bei uns hinten auf unsere kleine Terrasse. Da guckt man aus der Herbertstraße hinten raus. Und ich habe gesagt, wie, ihr wohnt in der Herbertstraße? Ja. Und dann sagt, ja, wir winken gleich mal, wenn wir nach Hause gingen. Und dann gingen die in ihr Zimmer, das sie da gemietet hatten, und winkten runter auf unsere Terrasse.
Aber in den abgesperrten Bereich?
Also ja, es war nur für Männer buchbar.
Genau. Okay, alles klar.
Und,
das war meine Frage.
Es war nur für Männer buchbar. Ja. Und Vater und Sohn hatten sich ein Zimmer, angeblich ohne Service, in der Herbertstraße über Airbnb gemietet.
Das kommt glaubwürdig rüber.
Ja.
Vielleicht ein bisschen. Aber also im Prinzip, das, was du gerade, glaube ich, bildlich aufmachen wolltest oder aufgemacht hast, Tim, ist so ein bisschen dieses Genua und Marseille, von dem wir eben gesprochen haben. Als ich 2006 nach Hamburg kam, hatte das noch viel auf der Reeperbahn. Du hast sie gerade angesprochen, die Kioske. Also es sind wirklich einfach viele große Kioske geworden, die jetzt irgendwie St. Pauli beleuchten. Es hat sich schon viel verändert.
Die ja im Prinzip dem Nachtleben nichts geben in dem Sinne. Also da ist keiner, der Musik auflegt, da ist keiner, der irgendwie Drinks mixt, da ist kein Goodie irgendwie dabei.
Keiner, der dich reinholt auch, ne?
Ja, kein Koberer, gar nichts. Ja. Also es ist nicht, dass es irgendwas beiträgt zum Nachtleben in dem Sinne, außer dass du schnappst, aber das kannst du halt einen Laden weiter auch kaufen.
Aber fehlt das? Fehlt dir das?
Also mir fehlt die Diversität der Clubs abends. Früher hatten wir mehr kleine Läden und es war für alle was irgendwie dabei.
Ja, wobei man früher nicht unbedingt sagen konnte, dass es Clubs waren. Es waren Kneipen.
Nein, es waren Kneipen, aber du konntest tanzen. Es gab überall eine Tanzfläche, es gab jemanden, der Musik aufgelegt hat.
Ja.
Das sind kleine Clubs.
Ja, das war, also ich weiß noch unten, wie hieß das, nicht Nachtlager, Nachtasyl oder so ähnlich.
Die Lounge hinten, wo man so in den Keller ging.
Genau, unten da, also da waren schon das Edeka damals, ich weiß nicht, gibt es das Purgatory noch? Mhm. Das waren schwule lesbische Clubs, irgendwie harte Musik, immer wirklich, also wirklich gut. Damals Miss Nico, glaube ich, war die Türsteherin. Ja. Das hatte so ein bisschen was wie so einen kleinen Mikrokosmos irgendwie, und du bist in den Club reingegangen, das war natural born divers, das war natural born durchmischt mit allem, also das war wirklich scheißegal, wer du warst morgens um vier, und du konntest eben aus dem schwul-lesbischen Techno-Club direkt rüber in den goldenen Handschuh, um da noch ein paar Leute zu treffen, und da passt eben dieses Restaurant Cuneo so hervorragend rein, das ist ein Puzzleteil dessen, und da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt auf dem Kiez lang fahre, gerade der obere Teil, und nichts gegen die einzelnen Unternehmen, bitte das bitte nicht falsch verstehen, aber da gibt's ein Restaurant, das hat das Konzept Trinken wie im Knast. Dann ist das nächste Cowboy und Indianer. Dann ist das nächste, wo ich sage, ja, ich verstehe, aber ich bin erwachsen. Ich will die echte Stadt sehen, und ich möchte nicht ein Phantasialand Entertainment Nachtleben sehen. Ja. Sondern es darf ruhig ein bisschen, ich will mir die Nische selber suchen können.
Dazu passt auch ganz gut, ich wohne auch da. Und ich hatte neulich welche bei mir im Hausflur, weil unten war irgendwie das Schloss kaputt und es musste gewechselt werden. Da waren Leute im Hausflur und wollten mal gucken, was da so los ist. Wie hinter den Disney-Kulissen. So, also die kamen mit dem Fotoapparat rein, die Wände sind so ein bisschen vollgeteckt und dachten so, und was passiert hier jetzt? Gar nichts, wir also wohnen hier.
Dass da so eine Crackhöhle drin ist, dass man
ja,
da so irgendwie...
also die wollen dann hinter den Kulissen nochmal schauen, was sie da noch entdecken können. Nee, da wohnen einfach Menschen.
Also ich bin Sonntag vor einer Woche oder so auch relativ früh morgens um 8 Uhr zu einer Sportveranstaltung gelaufen, die auf der Reeperbahn stattfand.
Du bist so ein Nerd, ey.
Ist auch scheißegal. Hör doch mal zu. Und da fiel mir der Elfschlosskeller ins Auge, als ich da lang lief und er in meinem linken Windschatten irgendwie. Das wiederum ist das echteste St. Pauli. Also der Hamburger Berg ist das ja, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau.
Also, nee?
Doch, ich finde nur süß, dass du sagst, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Ja, ne? Also, genau. Und also ich habe reingelunzt, weil es war einfach wie durch ein Schlüsselloch gucken. Es ist genau so, was da drinnen los ist, das ist doch das echte St. Pauli nach wie vor, der Elbschlosskeller, oder?
Ja, und das ist wie überall. Es gibt natürlich diese Phase am Wochenende, wo Freitag, Samstag ganz viele junge Leute von überall her da reinströmen und was trinken. Aber der ist halt immer auf.
Das ja, aber das sah nicht tourimäßig aus.
Zwischendurch.
Das sah wirklich schon sehr alt eingesessen aus.
Ja,
und
selbst
traurig
wenn da 10 Touris dazwischen sind, ist doch egal. Wenn ich in eine andere Stadt gehe, bin ich auch Tourist und will irgendwie die Läden sehen.
Nur wenn es zur Attraktion verkommt.
Ja.
Wenn man gucken will, also nur gaffen will, wenn man nicht, also das ist nichts gegen das Touristendasein,
bin ich
wie du
das
sagst,
auch egal, wo ich hinfahre, bin ich Tourist.
Aber wenn ich jetzt eben, was du gerade sagst, ich gehe in ein Hausflur rein, um ein Foto zu machen, damit ich da mal das gesehen habe. Aber ich finde, es ist schon schön, wenn du auch einen Teil deiner Persönlichkeit vielleicht auch dem entspricht, was du dir anschaust. Also soll heißen, einfach nur die Elbphilharmonie anzugucken, in Anführungszeichen, obwohl mich der Rest gar nicht interessiert, weil, dann finde ich das falsch. Und ich finde, wenn du nur den Elbschlosskeller anguckst, damit du mal ein paar Assis auf dem Kiez sitzt, siehst, ist ja so.
Ganz schön. Ja.
Nein, ich finde, Assi ist bei mir nicht negativ. Asozial finde ich negativ. Mhm. Assi ist nicht negativ.
Okay. So,
also das da differenziere ich in meiner Wortwahl ganz genau. Und der Elbschlosskessler, das ist ja ein Auffangbecken und das ist ein Ort für Menschen, die wirklich eher am unteren Level der Gesellschaft sich bewegen, aus vielerlei Gründen, aus teilweise selbst oder aus eigenen Gründen wie Alkoholismus, Drogensucht oder sonstiges, teilweise aber eben auch wirklich, weil sie von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden und ausgespuckt werden. Und die haben da ein bisschen ein Bällebad.
Mhm.
Und wenn ich jetzt da hingehe, um Fotos zu machen von dem Sammelsurium der Assis, dann finde ich es falsch.
Naja, das ist, ich glaube, da braucht man nicht viel Menschenverstand.
Also ich weiß, dass ich bin da früher gerne hingegangen, einfach wenn ich traurig war. Also wenn ich so schön traurig war. Nicht so trostlos traurig, sondern schön traurig. Mhm. Wenn ich so ein bisschen, ich brauche ein bisschen den Geruch von Pisse.
Mhm.
So, das ist so ein bisschen.
Das hast du schön gesagt.
Ja, aber das war wohlig. Also jetzt nicht im richtigen Sinne, aber trotzdem, es hat mich. Ich habe einen Freund, mit dem ich da gerne hingegangen bin, um einfach genüsslich in unserer depressiven Welt unterwegs zu sein.
Ist das Musiker?
Und das mitzunehmen, ja, unter anderem auch. Aus dem Elbschlosskeller gibt es von mir eine sehr schöne Geschichte, mit dem ich immer diesen Laden beschrieben habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Da gab es noch den Klamottenladen Double Eight.
Ja.
Ich glaube, da ist jetzt Sexy Devils drin oder irgendwie sowas.
Sexy Devils.
Ja, der heißt so.
So Double Eight habe ich erst später verstanden, dass es gar nicht so geil ist.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, war so ein Klamottenladen halt.
Gab so Lons der London und so. Ja, warum bloß?
Ja, warum bloß? und dann wollte ich da Klamotten einkaufen gehen und habe direkt vor dem Elbschlosskeller geparkt. Das war ein Samstagnachmittag, 17 Uhr. Ich schließe gerade den Wagen ab, kommt einer raus, kneift die Augen zu, dreht sich empört um und ich sage jetzt mal irgendeinem, Karl-Heinz, komm raus, ist schon hell draußen. Und das war so 17 Uhr nachmittags. Da habe ich gedacht, wow, bei dem wäre ich komplett Zeitverlust und waren so lange in diesem Rattenloch drin, was da so, aber es war genau das. Du bist einfach abgetaucht, du hast die Welt vergessen, du bist da auch in die Arme genommen worden, wirklich von dieser speziellen Blase. Der Handschuh hat das genauso.
Ja, und das Cuneo, das ist mir bei euch auch schon passiert. Man wackelt da um 20.30 Uhr rein, bekommt einen Tisch und dann ist es 3 Uhr morgens. Und man merkt nicht, wo die Zeit hin ist, weil einfach so viel los ist. Das ist ja wie ein Wackelbild bei euch.
Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, die Zeit also vergeht, bleibt stehen oder vergeht, je nachdem, wie man das sagen will. Ja, es ist eine Bubble. Es kann eine Bubble sein.
Weil Tim eben davon gesprochen hat, dass es im Elbschlosskeller dann der Geruch von Pisse ist. Apropos, der Weg zur Toilette im Cuneo ist gemein.
Ja.
Oder da können wir uns drauf festlegen. Das ist, die wahrscheinlich gemeinste und steilste Treppe.
Die aber es funktioniert. Und je mehr die Leute getrunken haben, desto besser funktioniert es.
Ja.
Ich bin ja rückwärts irgendwann immer runtergelaufen.
Ist das so?
Ja, also ich finde das vorwärts zu steil.
Ich finde, wenn du so ein richtiges Level hast, dann torkelst du von links nach rechts.
Das ist wahrscheinlich
das, was ich schmal genug, dass es dann funktioniert. Ja,
das passt schon.
Die Küche ist unten, oder?
Ja.
Habe ich das richtig?
Ja.
Also irre.
Was macht die Küche aus? Weil wenn ich ehrlich bin, kann ich dazu kein Urteil bilden. Lustigerweise.
Ich habe immer versucht, das so zu machen wie die Alten. Das Beste einkaufen, was ich kriege, nicht zu viel damit zu machen, dann macht man es nicht kaputt. Und die alten Rezepte, klassisch. Fuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst.
Wo beziehst du, weil ich meine, grundsätzlich ist, glaube ich, eine der am schlecht beantwortetsten Fragen in Hamburg, wo gibt es eigentlich einen guten Italiener?
Restaurant.
Ein Restaurant, ja. Also ist auf jeden Fall so, ist ganz komisch. Ich sag mal so, wo gibt es so den besten Italiener in Hamburg? Und den besten
meine ich. Das ist ja immer die Frage, was willst du von dem italienischen Lokal? Authentisch. Ich glaube, unser Essen ist super authentisch. Ja. Wir haben die alten Rezepte von meiner Tante. Wir machen so 2-3 Sachen, die sind immer noch von früher. Die haben wir immer so weiter. Unser alter Koch, der so 3-4 Tage die Woche kommt, arbeitet länger in dieser Küche, als ich lebe.
Und das ist ja das Spannende dahinter. Danach ging auch so ein bisschen meine Frage.
Ja.
Also nachher, wo kommt denn diese Authentizität her?
So, genau so. Genau so ist
es. Ich lerne.
Perfekt.
Ja, danke schön.
Aber das ist das. Und bis der jemanden gefunden hat, den man, der war sehr eifersüchtig auch immer da drauf, bis er jemanden gefunden hat, dem er das weitergibt, habe ich viele Leute in der Küche gewechselt.
Ja.
Jetzt haben wir einen. Das funktioniert super. Jetzt merke sogar
Nein,
jetzt haben wir einen, dem er das weitergibt.
Okay, gut. Ich dachte, wow.
Aber es gibt den einen, der für mich einen der elementaren Dinge ist, die Tomatensauce. Du machst hier einen Schwupps dran und da einen Schwupps dran und da einen Schwupps dran. Die muss super sein. Die muss so sein, weil du verwendest die für ganz viele Dinge. Und die macht unser alter Koch so. Und ich schmecke genau, wenn der im Urlaub ist und da jemand anders drin rumgerührt hat.
Tomatensauce ist eine Bitch. Also ist wirklich so. Eine der schwierigsten Aufgaben, die ich je bei Kitchen Impossible hatte, war eure Kehrte mit Tomatensauce. Gekocht von einer, ich glaube, 93-jährigen Oma, die dieses Gericht seit über 70 Jahren jeden Sonntag für die Familie kocht. Und das sollte ich nachkochen. Da habe ich gedacht, ja, die nagel mich gleich ans Kreuz. Und da war nicht viel drin. Das war Tomate, mehr oder minder. Haben noch ein bisschen was mit Schmoren zu tun. Ich war so meilenweit entfernt von dem Original, obwohl es nur Tomatensauce ist, kann das total verstehen.
Das ist für mich so ein Basic. Und da musst du einen haben, der diese Konstante da reinbringt. Wir haben so 5-6 Gerichte, die sind immer gleich. Und eine Konstanz irgendwie da drin zu haben, das ist so viel Arbeit, so schwer und so viel Kraft und Energie, das konstant zu halten, dass du heute kommst, die Ravioli isst und sie morgen isst und sie schmecken genauso.
Macht ihr selber?
Ja, wir machen viel Pasta selbst. Natürlich nicht alles, aber viel. Das finde ich wichtig. Das ist auch eine der wenigen Sachen, die ich wirklich selber kann. Ich kann Pasta machen.
So, was ist denn noch ein guter Italiener?
Was noch ein guter Italiener ist?
In Hamburg, oder was?
Ja, es gibt bestimmt total viel. Das Problem ist, dass ich nie essen gehe. Wir waren familiär verbandelt mit Paulino, der früher an der Alster war und dann umgezogen ist. Dadurch waren wir mit unseren Familienfeiern, die sonntags dann stattfanden, wenn wir zu hatten, immer bei Paulino. Den gibt's nicht mehr. Wir haben...
Er lebt
auf dieser Sardinien jetzt, das Lokal ist zu. Er wird nächstes Jahr 80, aber er hat das Lokal komplett geschlossen, also es gibt das Lokal nicht mehr. Und ich gehe ungefähr 3-mal im Jahr auswärtig essen, einmal immer im Krug, witzigerweise, und dann zu Familienfeiern irgendwie, sonst bin ich bei mir. Ich kann das super schwer sagen. Ich kenne Menschen, ich kann dir sagen, wen ich sympathisch finde, aber ich weiß nicht, wie man da ist.
Ein bisschen wie Mafia und die kommen doch auch zu dir.
Aber ich esse ja nicht bei denen. Ich weiß auch um die Atmosphäre häufig nicht.
Also Tim schwört auf Lamonella, ne?
Hä?
Da hast du nicht mal erzählt, dass du das ist der vegetarische Italiener...
Achso, ja gut, der war mir im Grindel da, als ich früher da gewohnt habe. Ja, der war gut. Der war gut, aber er war nicht authentisch.
Nicht authentisch.
Das Authentische, was ich so in der letzten Zeit mal gegessen habe, also früher war ich wahnsinnig gerne bei Mario Zini.
Oh, das ist La Scala. Das Lieblingslokal meiner Mutter.
Oh, das war wirklich...
Ja, das war toll.
Das vermisse ich so sehr.
Roter Baumann La Scala.
Faltenried.
Eppendorf, okay, Falkenried, Falkenried, kleiner Eck-Italiener, also wirklich kleiner Eck-Italiener, Italiener, wie er im Buche steht, hat auch, der hat auch nebenbei mit irgendwas immer gedealt, Oldtimer oder Aufschnittmaschinen oder sonst was.
Mit Ferrari warst du immer richtig.
Ach so, okay. So die Richtung. Aber ja, der hat immer Sachen gehabt, also das war so ich glaube noch nicht mal, dass es Klischee war, du bist da hingegangen, brutale Weinkarte, richtig gut, also wirklich unfassbar gute Weinkarte, und dann hat er mal aus der Küche irgendwas mit rausgebracht, was er gerade gekauft hat auf dem Markt, Trinkbar. Oder irgendjemand hat ihm das mitgebracht oder irgendwas. Es gab immer ein Produkt, was er so schön gemacht hat. Und er war so auch so ein bisschen wie Gérard Depardieu auf Italienisch. Also hatte so eine kleine Plauze, der lebt auch noch, ich weiß aber gar nicht, was er macht.
Ich habe ihn das letzte Mal auch vor Jahren gesehen. Er hat noch ein bisschen was mit Wein gemacht, nachdem er zugemacht hat, und dann.
Aber auch ein bisschen die Haare und auch immer ein bisschen geschwitzt und hat immer extra gemacht. Aber es war so, also es war ganz minimalistisches, ganz klares, ganz sauberes Essen. Ja. Eine Entdeckung, die ich über Marcel Stut bekommen habe, auch inzwischen ein paar Mal essen gewesen, ist lustigerweise San Michele.
Witzig, war ich noch nie.
Ein kleiner dicker Koch, der die Schürze unter den Arm trägt, irgendwie plus ein Kellner mit Kehlkopfkrebs, hier mit diese. Karte habe ich noch nie gegessen, sondern ich bin da mal reingegangen, wir haben uns sofort geliebt. Und ist mir egal, was du kochst, einfach was du kochen willst. Ja. Das ist auch mal 6 Gänge Pasta hintereinander. Dann hat das so. Aber ja, jeder einzelne, geil. Also
wo ist das?
So, das ist, der war früher natürlich San Michele irgendwie gegenüber von Michel, jetzt ist er aber schon seit längerer Zeit Mühlenkamp hoch.
Also Winterhude.
Ja. Und dann hinter dem Annies die nächste, glaube ich, links rein. Das muss ungefähr die Weg sein. Und ganz, ganz kleines Ding, aber wirklich so richtig. So.
Ja.
Und kommt da rein, nur mit den Pfannen da irgendwie, großartige Weinkarte. Frag vorher nach dem Preis.
In Winterhude machen wir das nicht.
Nee, das ist aber überhaupt kein Winterhude, weil der hat gar nichts Angeberisches. Der hat eher dieses Verrottete vom alten Eppendorf. So, wo nichts schick
vom
war.
Alten Eppendorf.
Vom alten Eppendorf. Da gab es ja früher auch so einen schönen Italiener oben an der Ecke. Wie ist der? Auch wilde Partys früher. Da bist du zu jung für.
Ja, vielleicht.
Er will aber dieses verrottete Eppendorf. Dieses Lehrer, Intellektuellen, Pädagogen, Musiker Eppendorf.
Aber es ist doch trotzdem, wenn man über gute...
Gott, bin ich alt, merke ich gerade. Ich habe Stadtteile im Wandel erlebt.
Im kulturellen Wandel? Oder
das fällt mir gerade in der Infrastruktur. So, das ist echt brutal. Also ich kenne das Onkel Pö noch.
In Pöseldorf?
Ja, also Eppendorf.
Ja.
Das ist so ein früher musikalische Legenden geboren, Udo Lindenberg, Otto etc., wie hießen denn nicht, die Platschuh-Brothers da, Gebrüder Platschus, Karl Dall,
Frank Zander, alle sind sie auf. Wie hieß denn dieser Innenladen kurz vorm Falkenried? wo dann mal irgend so ein österreichischer Bergladen drin war, das ist da, wo es Little Amsterdam ist, weißt du, im Lehmweg? Das war doch auch so eine Institution.
Die Brücke?
Nee, weiter oben.
Wo bist du? Ich habe Ihnen ja nicht zugehört.
Lehmweg?
Steige ich jetzt erst ins Gespräch ein.
Lehmweg? Little Amsterdam?
Was ist denn Little Amsterdam?
Rechts hoch auf die Brücke Richtung Isemarkt, Richtung Isestraße, diese kleine Brücke. Und da war auf der Ecke, direkt am Kanal, Bereuters?
Ja, ja.
Ist das nicht deine Zeit gewesen?
Doch, natürlich.
Doch. Ja, Bereuters.
Ja, ja.
Ja. Kommt nichts mehr. Ich dachte nur, dass in der Ecke da Italiener
gewesen ist. Ich muss einfach den Mantel des Schweigens hüllen.
Ja, okay, alles klar, ich verstehe. Aber viele, viele eurer ehemaligen Mitarbeitenden im Cuneo haben ja alle italienische Restaurants dann aufgemacht in Hamburg, ne?
Ist das so?
Viele, viele, viele.
Also zum Beispiel, also über welche magst du reden, weil es gibt bei mir auch Kollegen, über die rede ich nicht, weil die nerven mich einfach nur.
Nee, das wird mir leid tun, wenn ich irgendwen vergesse. Es gibt,
das ist eine blöde Ausrede. Egal.
Ich hab noch engen Kontakt zu Antonello, der hat früher Pastalozzi unten gehabt im Portugiesenviertel, jetzt heißt ein anderes Lokal, das heißt Nello. Wir haben noch Kontakt zu Franchino, der hat früher in Eppendorf da Franco aufgemacht, das an einen anderen Kellner von uns übergeben. Mittlerweile macht es der Sohn von Bruno, Bruni, dem Maler. Und die haben Lokal Farinelli. Also,
woran erkennt man ein gutes italienisches Restaurant? Gibt es da irgendein Parameter?
Ich finde immer, die Tomatensoße muss stimmen und der Hauswein muss gut sein. Ich finde, die Basics müssen stimmen, sonst brauchen wir über das andere gar nicht reden.
Wo gibt es denn richtig schlechte italienische Tomatensoße?
Wie gesagt, es ist kein Kokettieren. Ich bin wirklich immer im Laden. Das findest du überall.
Du hast doch mal ein Date gehabt. Du gehst doch nie in deinen eigenen Laden zum Date.
Wo warst du denn mit dem Hensler?
Ich gehe auch nicht in die Öffentlichkeit zum Daten.
Nicht zum Essen? Nicht?
Nee, eher nicht.
Nee, aber, sonntags zu Oma.
Bitte?
Sonntags zu Oma.
Ja, das finde ich auch schön, aber man trifft sie doch erstmal neutral. Du gehst ja nicht gleich in die Vollen.
Also, nein.
Den Ruf hast du auf jeden Fall nicht, laut Steffen Hensler.
Nee, ich hoffe nicht. Ich habe alles dafür getan.
Steffen sagt da.
Steffen sagt nein.
Steffen sagt nein. Steffen sagt nein. Steffen says no.
Ich glaube, das findest du überall. Ich bin ja heute mal ab und zu eingeladen gewesen in irgendwelchen Lokalen, wo du immer denkst, so, was nehme ich, was womit ich nicht falsch liegen kann. Ich versuche nie das zu nehmen, wo ich denke, das will ich vergleichen oder so. Überhaupt nicht. Ich würde immer irgendwas nehmen, wo ich denke, das könnte gut sein.
Hast du am Rande ein bisschen mitbekommen, was ich so beruflich in den letzten 20 Jahren gemacht habe?
Oh, das ist interessant.
Inwiefern? Meinst du deine Fernsehsendung? Ja. Habe ich noch nie gesehen.
Franka, lass uns doch mal über Tim reden.
Ja, ich habe das noch nie gesehen. Ich war einmal in der Bullerei essen, 2009.
Das ist sehr lange her.
Ja.
14 Jahre, um genau
aber
zu sein.
Aber dass sie das noch weiß, 2 Jahre.
Ja, habe ich eine Stunde am Tresen gewartet. Und dann, aber sehr nett. Alles sehr nett. Alles sehr nett. Und dann war ich zweimal, ich habe mich zu Hause gefühlt. Ja. Zweimal in dem Bistro, als ihr das aufgemacht habt.
Das Deli.
Das Deli vorne, genau. Ja. Da war ich zweimal mit Freunden. Und ich weiß, dass du Fernsehen machst. Ich weiß, dass du diesen Podcast machst. Ich habe das noch nie gehört oder gesehen.
Okay, weil im Rahmen dieses Fernsehens, was ich da mache, ich mache eine Sendung, die heißt Kitchen Impossible. Da bin ich auf Reisen und muss Gerichte nachkochen, so gut wie der Originalkoch.
Okay.
Ohne, dass ich weiß, welche Zutaten
da kommt auch die Tomatensauce mit der älteren Dame her.
Da kommt auch genau das her. Und in dieser Sendung gibt es ein Zitat von mir, was es zu einem gewissen Kultfeld geschafft hat, mit dem ich immer wieder aufgezogen werde, weil ich behaupte von mir, der beste italienische Koch außerhalb Italiens zu sein.
Okay.
Das hat so weit geführt, dass ich sogar ein italienisches Restaurantkonzept fürs Hotel de Rome entwickeln durfte.
Nee.
Für die Familie. Aber dann geht die Frage ins Leere, weil ich wollte mal wissen, was die Italiener so über mein italienisches Kochen so denken. Aber wenn du das noch nicht mal mitkriegst, dann bin ich jetzt auch echt beleidigt.
Es tut mir leid.
Aber wir können ja trotzdem mal in einem auch kulinarischen Podcast darüber reden, was diese italienische oder die Tomatensoße bei euch so lecker macht, deines Erachtens nach.
Nee, was ist der Und Kern der italienischen, also warum ist die italienische Küche?
Genau.
So sehr diese italienische Küche, von der jeder redet, von der jeder schwärmt. Versuch einmal diese Formel dieses Erfolges zu deklinieren.
Kannst du das?
Ja.
Wow. Also.
Aber ich kann auch ziemlich alles.
Du kannst vor allem kochen, im Gegensatz zu mir.
Auch das ist so nicht richtig, aber ich verdiene mein Geld damit.
Du kannst aber gut anbrennen lassen.
Sehr gut, hervorragend, sehr gut.
Die Essenz der italienischen Küche, ich glaube wirklich, dass mit guten Produkten nicht viel gemacht wird. Es ist nicht wie im Französischen, dass man so wahnsinnig viel aus einem Produkt macht. Man lässt es ziemlich pur.
Tim nickt zustimmt.
Nee, Punkt. Ich finde immer, eine Küche lässt sich gut beschreiben mit wenigen Worten. Das ist halt die Küche, die Demut vor den Produkten hat. Und je weniger, weil das liegt vielleicht ein bisschen, weil die Italiener grundsätzlich faul sind, gerade wenn die Sonne oben ist. Du machst einfach nichts damit. Und du hast so viel Respekt vor dem Produkt plus 40% Emotion.
Ja.
Familie Nonna. Die Nonna aus der italienischen Küche ist nicht wegzudenken. Bei euch ist Nonno.
Ja.
Aber die ist, wenn die Nonna weg ist, ist die italienische Küche tot. Da glaube ich nämlich zum Beispiel dran, dass die Küche in Italien einer großen Herausforderung gegenübersteht, dass der Wandel jetzt der Zeit, der Gesellschaft in allen Bereichen des Berufes, des Koches oder der Köchin, hier ist es ja ein sehr maskulin ausgeprägter Bereich, während in Italien, in den wirklichen guten, leckeren Restaurants, wenn du emotionale Küche machst, fast alle Frauen arbeiten in der Küche. Und die junge, moderne, aufgeklärte, aktive möchte diesen Weg nicht mehr gehen. Das ist nicht einfach, da gehst du jetzt hin, sondern die hat das Recht auf das Studium von Jura, Architektur, Medizin, was auch immer, Design, Mode, Fashion. Und da entsteht gerade ein großes Gap. Denn die Bereitschaft, da geht Wissen gerade wahnsinnig verloren. Und das Wissen ist die Routine, die Wiederholung, dieses, was du nicht erklären kannst in der Tomatensauce, was du aber schmecken kannst.
Ja.
Und wenn das weg ist, dann ist es für immer weg.
Ja.
Daher glaube ich, dass eben die italienische Küche wirklich ein Riesenproblem haben wird in der Zukunft. Nicht die Edmondo-Welt. die schafft es, das wieder in eine Formel.
Edmondo meinst du hier, das Restaurant?
Genau. Big also, Mama. Ich war noch nicht da, ich höre Gutes, in gerade was auch das Kulinar, wo die sagen, nee, das ist alles anständig und handwerklich gut gemacht, tolle Atmosphäre. Aber das ist was Konzeptionelles. Das ist, und das meine ich nicht negativ, es ist eher eine italienische Welt der Kulinarik. Mhm. Aber italienische Küche ist genau das. Ist Pasta auf einer Serviette serviert, ohne Soße, ohne alles, mit einer kleinen liebevollen Füllung. Es ist eine gefüllte Olive, die mit nichts gemacht ist. Das ist ein geschmortes Huhn, das nur mit ein bisschen Zitrone, Salz und Pfeffer in den Ofen geschoben wird. Aber schmeckt, als ob das in Zitrone gebadet hat. Aber mit so wenig Zutaten. Ein schöner, frischer Mozzarella, ein richtige Focaccia, ein, weißt du, all diese ganzen kleinen Dinge, die eben nicht, da ist keine Rechenformel dahinter. Da ist nur Gefühl dahinter. Und
du darfst diese Tradition nicht verlieren.
Ja.
Und das ist ein Geschenk, dass ich diesen alten Koch immer, die nennen sie alle Zio, Onkel, bei uns in der Küche. Sie rufen ihn auch alle Onkel. Ja, der hat so einen Onkelstatus bei uns in der Familie. Der hat mit meiner Mama gekocht in den 60er Jahren. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Und der ist immer noch da. Und auch wenn er vielleicht nicht alles selber macht, er guckt, er schmeckt ab und er macht die Basics für die Tage, an denen er nicht da ist. Er nimmt das Fleisch auseinander und er kocht die Tomatensauce und diese Dinge.
Das ist ein bisschen mein Genau. Ich habe lustigerweise ja meine Leidenschaft fürs Kochen wieder durch einen Italiener entdeckt. Ich war ja, ich wollte gerade sagen, so gut wie Hens, aber das ist ja totaler Quatsch. Ich war schon
so immer gut besser. Wie was?
Ihr mögt euch, ja?
Wir mögen es richtig gerne. Ja, aber so wie Brüder.
Aha.
Ich war ja so also ein bisschen auf diesem Hochleistungslevel des Kochens unterwegs, habe dann eine Erfahrung gemacht, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr machen und habe dann in einem italienischen Restaurant angefangen und habe mich erst geschämt für das wenig Technik, was ich anwenden musste. Für das bisschen Technik, ja, weil vorher habe ich ein Risotto gemacht, das konnte ich in einem Ring anrichten, dann konnte ich darauf eine gebratene Taube packen, darauf konnte ich eine Garnele packen, darauf konnte ich einen Trüffel packen, dann konnte ich noch einen halben Kilo frittiertes Strohzeug drauf packen und auch noch ein Schäumchen oben drum, da konnte ich 37 Zentimeter Türmchen bauen und das Risotto, was ich da kennengelernt habe, habe ich erst einen Teller in die Hand genommen und dann zerlief das auf dem Teller und sah aus wie Kotze. So. Aber das war, da dachte ich so, aber ich als Koch, ich muss doch Türmchen bauen, ich muss doch was in Form bringen. Und dann habe ich es aber probiert. Und das war so geil. Mhm. Das war so besonders. Und dann habe ich mich so wertlos gefühlt als Koch, weil ich gar keine Ahnung hatte von Geschmack oder von wirklicher Kultur. Und der Gennaro war derjenige, der konnte kein Restaurant kochen. Das heißt, der hat nicht verstanden, ich sag mal, 6 Lammrücken hintereinander zu machen. So, kommt rein der Bon, muss anbraten, kommt anbraten. Und er hat den einen fertig gemacht.
Okay.
Und dafür hat er halt so jungen Hüpfer wie mich und Jamie Oliver damals, wir haben da zusammengearbeitet. Und wir haben sozusagen das Restaurant-Business gerettet. Aber er hat alles vorgegeben. In dem Geschmack, in der Art und Weise, wie wir kochen. Und das war so zauberhaft. Und ich habe dadurch kochen gelernt. Durch die italienische Küche. Eben Eitelkeit ist wichtig. Die lebe ich auch verbal konsequent aus. aber beim Produkt, die nimm dich mal ein bisschen zurück. Mach nicht zu viel damit, weil das ist schade für viele, viele Bereiche des Lebens. Aber insbesondere die... Ich hätte große Lust, wenn du dir von diesem Onkel so erzählst, gerade auch wie du von ihm erzählst, das sind die Menschen, die man sucht. Das sind die Menschen, die eigentlich jetzt ans Licht gebracht werden müssen, um ihr Wissen in fast in einer Art Universität weiter zu vermitteln, weil das ist nichts, was du aus dem Buch lernen kannst.
Nee.
Ganz wenige Menschen schaffen das gedruckte Wort zu leben, zu erwecken, also was die Wissensübermittlung
angeht. Er könnte es nicht mal aufschreiben, aber er hat jetzt einen, den er sich
erzählen.
Ranzieht. So. Er zieht sich einen ran jetzt.
Oh, jetzt kriegen wir Essen.
Das ist aber,
Wieso kriegen wir Essen?
Weil wir können.
Genau, wir haben uns gefragt, was können wir Franka heute servieren, Tim?
Da finde ich aber sehr mutig.
Das ist Frankas Lieblingssalat. Ist das richtig, Lies? War das
also
so?
Also ich wurde gefragt, ob ich Polpo-Salat mitbringen kann. Aber wir haben heute zu und es gibt nichts. Und ich kann den ehrlich gesagt nicht selber kochen.
Aber wir haben Salat mit Pulpo und mit grünem Spargel. Und sieht sehr gut, es sieht wirklich sehr gut aus.
Mhm.
Woher kommt der? Ach so, ja, natürlich. Woher kommt der? Jetzt habe ich es erst verstanden.
Dankeschön.
Da in der Soße ein bisschen Mango oder sowas. Ist richtig? So, wer macht Pulpo mit Mango und Erdbeeren? Ich verstehe die Idee. Ist jetzt schwierig, verbal zu kommunizieren.
Ist aber lecker.
Ist aber weit entfernt von dem, was Franka gerne mag. Also, oder kocht oder zubereitet. Das ist viel zu wild. Viel zu wild.
Aber es ist sehr lecker. Kommt direkt aus der Nachbarschaft hier. Tim.
Ich muss gerade mal überlegen. Also wir sind es nicht.
Schmeckt gut.
Mhm. Finde ich aber auch.
Was ist denn das?
Es ist aus der Bullerei, ne?
Nee.
Doch, mir wurde gesagt, aus der Bullerei, aus dem Deli.
Dann ist aber Tagesgericht heute. Das ist nicht das, von der Karte.
Es ist von der Karte im Deli, wurde mir gesagt. In der Bullerei. Warte, gerade eine WhatsApp. Ja, das ist aus der Bullerei.
Tagesgericht.
Aber gut.
Ja, könnte ich jetzt kritisch hinterfragen.
Finde ich gut. Also,
weil es super zubereitet ist. Aber wir fahren gerade ein japanisch-griechisches Konzept.
Griechisch ist hier das einzige Griechisch noch ein Stück, aber sonst nichts.
Ja, aber auch der Pulpo ist griechisch. Das ist, ich habe erst vermutet, dass es Bollerei ist. Dann habe ich aber die Soße probiert und habe gedacht, die hat zu viel Punch für uns. Mhm. Die ist zu aggressiv, was ich sehr mag. Aber das ist sehr atypisch für uns. Sehr atypisch.
Hast nichts mehr zu melden.
Tanaga. Sehr gut. Außerdem haben wir schon wieder sinnlos Geld ausgegeben für neue Teller. Ey, das geht mir auf den Sack.
Kennst du die Teller nicht? Nee.
Und?
Gefallen dir die Teller? Hm? Gefallen sie dir?
Sind schön, aber ich habe die bezahlt. Das nervt mich. Das ist Bullerei. Mhm. Oh,
aber die Soße ist toll. Ja. Die hat ein bisschen Kraft. Also
die ist ganz schön aggressiv. Und das ist so, selbst Tanaka, wir haben Japaner da kommen. Das hat immer diese japanische Ästhetik ähnlich. Ich glaube ja, dass die japanische und die italienische Küche identisch ist in ihrem Geschmacksaufbau. Sehr zurückhaltend, sehr uneitel vom Koch. Das ist schon ein eitles Gericht hier.
Also ich muss sagen, auch hier dieser Pulpo-Spieß hat echt Bums. Also mir schmeckt das wirklich, wirklich gut. Ich verstehe das mit der Tomate, mit der Erdbeere nicht.
Nicht, das machen wir viel. Himbeere, Erdbeere. Ja. Im Sommer, die Frucht ist die Tomate.
Okay.
So, ganz viel mehr. Was habe ich neulich gemacht? Schafskäse, Himbeere, Olivenöl und ich glaube grüne Olive habe ich draufgetan, aber zu Hause. Super lecker. Super lecker.
Ganz also ich finde, es schmeckt sehr gut. Du warst gerade oder ihr wart gerade bei einem Onkel. Richtig?
Ah, unseren Koch, den Sie genau. Onkel nennen, ja.
Das ist von uns die Soße?
Das wird schon so sein. Aber bist du zufrieden oder nicht so zufrieden mit der Soße?
Ist super. Kriege ich geschmacklich überhaupt nicht in die Bollerei eingearbeitet.
Ich finde, es ist ein leichtes, gutes Mittagessen.
Hm? Aber hätte ich jetzt geschmacklich, würde es eher zu Hänsler passen.
Und dein Hänsler, was? Hänsler ist heute
nein,
hier.
Das ist ja gut. Nein,
Hänsler ist heute versteckte Werbung hier. Heute.
Nein, wir haben gestern zusammen gedreht, deshalb haben wir uns auch unterhalten. Hm. Und ich habe sehr viele schöne Dinge zu Steffen gesagt, aber das muss ich ja jetzt nicht wiederholen. Jetzt kann ich ja weiter einfach Gift spucken. Nee, was Steffen kann, Steffen hat ja eine bestimmte Art der Küche und ich hänge damit selber. Steffen kann extrem gut Geschmack auf das Produkt tragen, auf das Produkt draufbringen. Das heißt, keine Soße, kein gar nichts. Das ist, du nimmst was und dann schmeckt das für sich alleine gut, aber schon so, bah. Ich bin eher jemand, der drei Geschmäcker, die sich dann insgesamt ergänzen. Ich bin parfümierter, ich bin ein bisschen weiblicher eigentlich in meiner Koche. Und Hänsler kocht halt eigentlich so, wie er auch ein bisschen ist, ein bisschen assi, also ein bisschen direkter, ein bisschen faustkampforientierter. Und deshalb bin ich gerade irritiert, dass wir das jetzt auch noch können.
Ihr könnt alles.
Darf ich Onkel mal kennenlernen? Kann Onkel mal unseren Leuten was beibringen?
Ich muss mal mit ihm sprechen, der geht nicht mal mit auf die Fotos vom Jubiläum.
Warum illegal?
Nö, also nach
30 Jahren.
Er ist 75 mittlerweile. Nein, ich muss ihn fragen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass er nicht mehr mit auf die Fotos möchte.
Ich verstehe das. Es ist ja auch so schön, aber ich habe das sind manchmal so einfache Dinge, die dürfen halt nicht verschwinden.
Nein.
Dann prügel ihn dazu, sein Wissen zu vermitteln oder in seiner Unfähigkeit, das zu verbalisieren, aufzuschreiben. Also, weil es sind bestimmte Sachen. Das ist manchmal ist es ich habe schon mal von der Geflügelbrühe meiner Oma erzählt.
Da war es eine Prise Zucker. Da habe ich Ewigkeiten gebraucht, bis ich das
verstanden
habe. Rauszufinden, dass es eine Prise Zucker ist, die sie immer an Geflügelbrühe reingemacht haben. Mhm. Irgendeiner aus der Familie hat das mal so nebenbei fallen lassen. Bei Steckrübeneintopf, ein bisschen mehr Kartoffel als Steckrübe, nimmt diesen Furzgeruch von der Steckrübe. Ist dadurch mein absoluter Lieblingseintopf. Also all die Pasta. Der Unterschied zwischen einem pürierten Pesto und einem gemörserten Pesto. Welche Reihenfolge, welches das macht alles eine ganze Menge aus. Und wenn das ist halt, bei jeder Übermittlung verschwindet entweder Geschmack komplett oder er wird brutalisiert. Also er verliert das Filigrane, weil man mehr und mehr im Nachkochen in das Klischee reingeht. Also soll heißen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Cacio e Pepe. Mhm. Ist eigentlich ein Löffel auf den zweiten Moment. So, weil die, wenn du einen Pfeffer gleich schmeckst, ist scheiße. Jetzt versuchst du dich dran zu ändern. Also erinnerst du dich an Pfeffer. Jetzt kochst du das nach, jetzt probierst du, merkst keinen Pfeffer. Was machst du?
Mehr
Pfeffer. Und damit ist das Gericht im Arsch. Mhm. Schon braucht man es nicht mehr machen. Dann ist es durch. Das ist wie eine Gorgonzola-Soße. Ich denke jedes Mal, wenn ich Gorgonzola koche, so, und das ist ja eine Soße, die ist komplett unmodern geworden. Aber ich liebe die. Das ist, wenn du richtig schön und geilen, schmierig, matschigen Gorgonzola hast, dann ein bisschen Gorgonzola und mehr brauchst du eigentlich nicht. Wasser. So, Pfeffer. Und ich suche immer und ich baller da so viel Gorgonzola, dass die dritte Gabel kannst du bei mir nicht mehr fressen, das ist vorbei. Das ist wirklich.
Die erste Gabel muss so scheinen, als wäre es zu wenig.
Ja. Und aber das ist halt so, ich beschäftige mich da viel mit, weil ich das viel in Frage stelle, was ich tue. Aber das kannst du nur mit Erfahrung irgendwann mal kompensieren. Und wenn der alte Hund, der Onkel, der alte Onkel, wenn der das halt mitnimmt, irgendwie, wenn er mal in Rente geht, du sagst schon 3 bis 4 Tage, dann wird es irgendwann mal 1 bis 2 Tage. Ja. Wo man sagt,
ich habe zum Glück, wie gesagt, mittlerweile einen, dem man das zeigt.
Was denn das für einer?
Was das für einer ist, das ist ein Junge, der nicht kochen gelernt hat, nur von zu Hause kocht.
Das ist so viel besser in der italienischen Küche übrigens.
Und die können einfach menschlich, persönlich miteinander. Und deswegen hat er dem so das gezeigt.
Ja, geil.
Das ging bei ihm um das Persönliche. Der wollte...
Verstehe ich komplett.
Eine gewisse persönliche Bindung haben.
Ja, das ist dasselbe zwischen mir, Gennaro und Jamie. Wir waren eine Troika, wirklich. Wir waren enfants terribles auf unsere unterschiedliche Art und Weise, aber wir waren eine komplette geschmackliche Einheit. Was der in uns an Wissen vermittelt hat. Mhm. So, ich war ein bisschen die deutsche Fleißmaschine, kaum zu glauben, aber ich war es mal.
Na, du bist ja nicht faul.
Was? Also,
du bist ja nicht faul.
Nee, aber ich konnte richtig ackern, ich konnte wegarbeiten, also ich konnte Masse auch produzieren. Jamie war das wirklich ganz neugierige Kind, was alles in sich ins Maul gestopft hat. Da war ich schon versaut als Koch, ich war schon ausgelernt. So, und aber so peu à peu haben wir dann eben gesehen, wie wir uns ergänzen. Das war ganz, ganz, ganz zauberhaft. Und ich habe immer wieder die Idee, ich würde es immer wieder gerne machen, dieses Restaurant, was es auch in New York gibt, wo in, ich glaube in Brooklyn ist das, wo einfach 70, 80-jährige italienische Omas jeweils ein Gericht aus ihrer Familie so kochen, wie sie es in der Familie kochen. Und der einzige Akt, der gemacht wird, es wird dann sozusagen auf Restaurant-Ebene serviert. Hattet ihr früher Kochsalon, kennst du den noch? Von Telse Bus, ist das so lange her bei dir? Oder was? Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 80 geboren. Also bin ich 42.
Kochsalon war bei dir um die Ecke neben. Du bist bis in die nicht den Berg runter rechts.
Bernhard Nocht.
Auf der rechten Seite.
Ja, war so weiß früher, ich. 2 Stufen rauf.
Genau, war so ein kleiner Imbiss.
Das war Kochsalon. So, okay.
Kochsalon war
2 Stufen rauf.
Super Konzept. Das war ein Imbiss, den konntest du annektieren, den konntest du sozusagen einnehmen und dann gab es 1, 2 Köche dabei, die haben dich dabei unterstützt, dein eigenes Essen so zu präparieren, dass du es nachher für Geld verkaufen kannst. Und war aber wie eine Imbissstruktur aufgebaut, da musstest du bestimmte Dinge nicht erfüllen, also keine Stühle, sondern nur...
Und dadurch brauchte man auch nicht so viel Toiletten und all so
Kram. Exakt, genau, das war... Und es war richtig spannend, weil da waren junge Köche, ich weiß noch, Christian Hausmann damals irgendwie, Christian Hausmann, da konntest du halt hingehen und hast du immer wieder neuartiges Essen entdecken können, aus privater Hand gekocht, aber ein bisschen unterstützt in die professionelle Welt.
Geil.
Und insbesondere was Pasta angeht, finde ich halt, es gibt keine Pasta in keinem Spitzenrestaurant dieser Welt. Und damit inkludiere ich auch Heinz Beck, der 3 Sterne und vermeintlich der beste italienische Koch in Rom, die dieselbe Emotionalität haben wie eine privat gemachte Pasta.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Die Gnocchi. Ja. Da ist keine Sicherheit dahinter. Da ist nicht das bisschen Quäntchen Stärke mehr drin, damit sie auch halten, wenn die mal eine halbe Stunde irgendwo ja. im Kühlschrank stehen. Da musst du nichts adaptieren. Die werden gemacht, zubereitet, gegessen. Dankeschön.
Genau.
So, das ist die Ravioli. Ich finde diese Ästhetik so schön, wenn die alten Mädels da mit ihren riesen Hölzern da stehen und dann über. Und da ist kein Gramm Mehl unten auf dem Boden. Wenn ich das gemacht habe, dann sieht das aus irgendwie als wie so eine Farbpatrone beim Bankraub, die mir in der Fresse explodiert ist. Ich aase herum und da ist alles sauber und schön.
Meine Tante hat mir das auch noch beigebracht, richtig dieses Stretchen der Pasta, ja. dass man die nicht so presst und durch eine Maschine ja. drückt, sondern stretcht im ja. Prinzip. Aber bei mir sah die Küche dann auch. Also ich hab's gelernt, ich kann es theoretisch, aber ich wurde immer bekocht.
Verdammt, ey.
Ist so eine Tradition oder ist Tradition generell auch gefährlich, um sie... Also die Angst davor, dass sie irgendwann vielleicht vorbei sein könnte, weil irgendeiner keine Lust mehr hat, weiterzumachen oder es nicht so gut kann?
Nein, wir haben, aber ich weiß gar nicht, ich bin ja das erste Mal 50. So, ich kann mich an mein vorheriges Leben nicht erinnern.
Aber du kennst ja viele Restaurants oder Hotels.
Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, das, was mir am Herzen liegt, ich habe Angst davor, dass es verschwindet. Mhm. So, das ist vielleicht der erste Schritt ins Altern.
Was du betreibst oder wo du gerne hingehst? Nein,
das, was ich gerne sehe, ja. das, was ich gerne esse. Die Zeiten verändern sich, Kulinarik verändert sich, es gibt Angebot, das finde ich irgendwie ganz toll und ganz präsent. Aber es gibt Dinge, das sind Kleinode, die ich gerne bei. Das ist die halbe Hähnchenbräterei, das ist der Slushy mit ordentlich, seitdem da die Chemie raus ist, schmeckt er mir nicht mehr. Seitdem das Ganze irgendwie so, ich habe mich an Aromen, Geschmäcker auch auf eine Art und Weise gewöhnt. Und ja, die Kulinarik hat sich in den letzten 30 Jahren zum negativen Kreativ entwickelt. Das Produkt, das reine Handwerk, spielt nicht mehr so eine ganz große Rolle, zumindest nicht im Mainstream. Mhm. Da spielt Mayonnaise eine große Rolle. Da spielt Erdbeer-Mango-Soße eine große Rolle. Das ist das eigentlich Schöne ist ein schöner, gegarter Tintenfisch, der wirklich ein Pulpo, bisschen Meersalz, Olivenöl drauf und eine kleine kreative Idee. Das ist jetzt fast schon eine Bowl und ich will die nicht schlecht machen, aber ich bin kein Freund von Bowls. Weil das ist einmal Salatbuffet in der Schüssel schön angerichtet. Was ich mag, ist ein perfekt gegarter, da bin ich allerdings beim Pulpo bin ich eher bei den Griechen oder bei den Spaniern, galizisch, Kartoffelscheibe drunter, Stückchen von dem Pulpo, ein bisschen Paprikapulver mit Raucharoma drüber, essen. Yippie-yay.
Und wird dir deine eigene Küche jetzt sagen, du bist zu alt, Melzer, du verstehst es einfach nicht mehr?
Ich hoffe. Ich hoffe, dass das eine klare Entscheidung ist.
Weil mir schmeckt der sehr gut zum Beispiel.
Ja, aber das ist auch gut so. Das ist auch total, nur ich vermisse manchmal diese kleinen gefüllten Nüdelchen.
Wie Cappelletti.
Werden auf einer Serviette serviert.
Ah, die sehen aus wie Tortellini.
Ja, genau. Die ganz, so ganz.
Sind ganz aber noch kleiner.
Haben sie eine bestimmte Falltechnik. Du machst Ravioli und dann klappst es über und dann streichst du es rüber und dadurch zieht sich das so ein Ticken zusammen.
Ja, ist die Tortellini-Form nachher, in die oben so.
Und das sind Nudeln, die werden auf der Serviette serviert. Nicht in Brühe, nicht mit Soße, nicht mit irgendwas. Sondern wirklich nur die, und dann isst du diese. Und das ist eine Schlichtheit, die heutzutage nicht mehr gewertschätzt wird, jedenfalls nicht mehr, weil es halt nicht Instagrammable ist. Außer du machst das im ehemaligen Bordell wie Franka auf dem Kiez, wo eben das Ganze drumherum jetzt auf diesen Teller einzahlt. Also die Inszenierung wird schon wichtig. Was auch gut ist, aber trotzdem habe ich manchmal Angst, dass Dinge verschwinden.
Ist dann das so ein Restaurant wie das Cuneo ein Sehnsuchtsort eigentlich?
Dafür ist es zu voll.
Ja, für manche.
Ich sag mal, Cuneo hätte das Potenzial, wenn es schlechter besucht wäre, dass Ernest Hemingway in seinen früheren Tagen dort sitzt, alleine und einen Roman schreibt, weil da so ein Ding ist. Das ummantelt dich. So. Das hat das, die Möglichkeit.
Bringt alles mit.
Das ist so wie, es gibt so Restaurants, da hängen Bilder an der Wand, die dort entstanden sind oder zumindest der brotlose Künstler hat gesagt, ich gebe dir ein Bild.
Ist im Cuneo ja auch so, ne?
Gibt ein paar, aber einige hat mein Vater auch einfach beim Tischtennisspielen gewonnen.
Okay. Der Klassiker.
Ich muss mich einmal ganz kurz entschuldigen, weil ich gleich zum Essen gehe, nicht zu euch, sondern ich muss einmal schnell telefonieren.
Ja, mach das.
So, was macht ihr eigentlich in der Erziehung von italienischen Kindern falsch, dass ihr alle so arrogant seid? Aber so geil arrogant. Warum ist der Italiener
alles richtig
so
gemacht? Also ja, da würde ich sagen, alles richtig gemacht.
Ich habe selten arrogant, aber das meine ich sehr positiv. arrogantere Menschen getroffen, was Esskultur angeht.
Echt? Arroganter als Franzosen?
Ja, der Franzosen, die feiern ja die Hochküche, das ist ja Quatsch.
Naja, ist ja auch eine Küche.
Nein, das ist ja Quatsch. Ja, aber die Italiener, ich habe gerade, ein Freund von mir war zu Besuch aus Italien und ich kann mich noch dran erinnern, wie ich dem mein Risotto gekocht habe. Einer großen Truppe von 10, 12 Leuten. Boah, habe ich eine Diskussion angestoßen. Also habe ich natürlich gesagt, ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens, ne? Und dass ihr, also sie müssen sich nicht schämen, mein Essen zu loben. Ich werde das ihren Müttern nicht erzählen, dass ich besser koche als ihre Mütter. Damit habe ich schon mal ein Feld betreten. Und danach war eine 3-stündige Diskussion darüber, was wer ein richtig gutes Risotto kocht, was ein gutes Risotto ist. Und da war der Brustton der Überzeugung, mit der dort argumentiert wurde, das war schon faszinierend. Und das waren, also denen hättest du Handtaschendiebstahl zugetraut, aber nicht, dass sie Ahnung haben von Risotto.
Boah, ja, aber dann haben die doch alles richtig gemacht, die Mütter, oder?
Na, ich lieb das, ich finde das ja toll, aber wieso kommt ihr damit durch?
Einfach machen, vielleicht würden auch andere damit durchkommen.
Ja gut, aber wenn ich jetzt die...
Es ist halt eben aber dann dazu auch noch gut, ne?
Ja, aber wenn ich jetzt die deutsche Küche hochleben lasse, dann werde ich in den Bereich der AfD reingedrückt und ich rede ja nur von Kartoffelsalat.
So, und
ist ja so, heutzutage, wenn ich sage, oh ja, Wurst, Sauerkraut. A, bin ich ein Schwein, weil ich noch Fleisch esse. B, ist es so, weil ich altbacken und traditionell... Also das ist schon krass manchmal.
Ja?
Ja.
Okay.
Aber der Italiener darf das. Und mit welcher...
Und er darf das halt eben auch im Ausland, weil ich glaube, der in Italien ist es sowieso...
Ja, in Italien sowieso, da brauchst du ja gar nicht.
Also aber dass der Franzose in Frankreich auch im Ausland sagt, sagt man dann so, ja.
Aber warum schämen wir uns für unsere Esskultur und der Italiener definiert sich darüber? Ich finde das schon bemerkenswert.
Also gegenüber dem Ausländer oder auch dem Inländer?
Allen gegenüber. Das ist
die
so.
Definieren sich ja sogar über ihre Familienrezepte gegenüber der anderen Familie.
Ja. Nein, das tut ja wirklich. Das ist so. Also ich sag mal so.
Das ist sehr lustig.
Ich war nicht der Einzige, der sich mit den Müttern angelegt hat. Also da wurde grundsätzlich am Tisch wurde heißblütig diskutiert.
Auf Sizilien gibt es Geheimrezepte für die Arancini, diese frittierten Reisdinger. Da hat jeder so seine Füllung und seine Art und seine Form und das ist natürlich immer das Beste. Da darfst du nicht den Arancini von der falschen Familie greifen, wenn die da irgendwo liegen. Das ist Stolz und Familientradition, das geben sie weiter und da wollen sie dran festhalten. Im Ausland ist es einfacher, weil da sind einfach die Ausländer, so wie die Italiener jetzt hier sind, italienischer als die Italiener in Italien. Also die wollen einfach die Tradition erhalten.
Aber wie machst du Urlaub?
In Italien.
Ja, klar. So, sehr rhetorische Frage. So,
talking to the devil, oder?
Ja, ja.
Das ist
ja,
10 Tage Familie Italien. Und dann ein bisschen Urlaub.
Ja, was ist Italien? Was ist das für Frage? Die Welt ist Italien.
Und wo in Italien?
Die Familie trifft sich in den Marken. Die leben in Genua, aber die machen halt dort auch Urlaub. Mhm. Was soll ich da hinfahren, wenn die arbeiten? Das ist Quatsch. Wir treffen uns, wenn die auch Urlaub haben. Und dann fahre ich nach Sizilien. Ich habe da Freunde, Verwandte und ein Patenkind und bin dort.
Wie ist das? Wahnsinnig langweilige Frage eigentlich so ein bisschen. Ich muss sie trotzdem stellen. Du bist auf dem Kiez. Du führst ein Restaurant. Dein Vater lebt noch?
Ja.
Mischt er sich noch ein?
Nein.
Den konntest du wegbeißen?
Nein, der hat mich immer komplett unterstützt und hat sich seine Freiheiten genommen.
Sehr gut. Jetzt führst du dort ein Restaurant. Eine Restaurantführung ist ein hartes Business. Die Gäste sind nervig, manchmal anstrengend. Da musst du deine Position, also du scheißt mich an, weil ich ein
ich zwei Jahre später... Ich sage es und dann ist es gut.
Ja, das war schon eine Färbung.
Mama mia, bist du im Viertel?
Von 10 Mitarbeitern, 10 Männer. Hm? 10 Mitarbeiter, 10 Männer.
Genau. Macht es einen Unterschied, ob du Mann oder Frau bist?
Ich habe es immer nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, es ist ein großer Vorteil, dass ich ein Mädchen bin, weil ich nicht so vergleichbar bin mit meinem Vater, der so eine Überfigur war. Ist klar, kam es am Anfang mal. Also bei deinem Vater war das aber anders und bei deinem Vater. Aber ich war nicht so vergleichbar.
War das wirklich so?
Ja, natürlich. Das ist aber überall so. Das muss man mitnehmen.
Es gibt Übergaben, haben wir schon mehrfach erwähnt. Beim Fischereihafen-Restaurant hat ja der Generationswechsel. Am Anfang dachtest du, okay, das ist ein Abziehbild, aber dann hast du die Persönlichkeit der jeweiligen, also von Dirk, der hat sich ja wirklich toll entwickelt. Ja. Am Anfang war das ein Schnulli. War ja wirklich.
Schnulli ist ja.
So, Schnulli ist gut. Ja, irgendwie trifft Schnulli.
Er war ein Schnulli. Also so im Sinne, er sah genauso aus wie sein Vater. Dieselben gegelten Haare, dieselben Klamotten, dasselbe weiße Hemd, also blaue Hemd mit weißem Kragen.
Schürze auch recht weit oben.
Schürze recht weit oben so. Und dann dachte ich so, Mensch, wo ist seine Persönlichkeit? Aber er hat sie.
Das ist vielleicht auch die Persönlichkeit des Restaurants. Vielleicht ist es gar nicht nur seine, sondern die des Restaurants.
Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Trotzdem kenne ich jetzt nicht viele. Wir hatten neulich Zora hier zu Besuch.
Ja, übrigens toll war, das muss ich nochmal sagen, haben ein ganz tolles Feedback bekommen von ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen auf Zora Clip. Und das wollte ich einfach nochmal...
Auf mich auch?
Auf dich sowieso. Okay. Also erst haben sie gesagt, Mann, war Tim wieder gut heute.
Ja. Aber Zora auch.
Das war auch nicht schlecht. War auch
nicht. Ja, aber ist das von Vorteil, da weiblich zu sein? Auch in dem Milieu?
Ich hab einmal ein bisschen mich positionieren müssen mit den Leuten, die mit mir arbeiten. Da ist einer, von dem ich weiß, dass er gegangen ist, weil ich eine Frau bin, weil ich gesagt habe, pass mal auf, ist mir egal, ob ich rot, grün, blau, gelb, lila im Gesicht bin, Mann oder Frau, ich bin Chef, du nicht. Das war eine Person, die gegangen ist. Die anderen können gut mit mir, sonst wären sie nicht so viele Jahre da. Mhm. Und in der Gegend ist es ja traditionell eher nicht so, dass die Frauen bestimmen aus einem gewissen Domina-Bereichen. Mhm. Aber ich habe das Problem nie gesehen und mich dementsprechend nie danach verhalten. Jetzt rückblickend glaube ich, dass es Situationen gab, wo es ein Problem war, ich es aber nicht bemerkt hatte in dem Moment und einfach gerade drauf los.
Gibt es auf dem Kiez, von denen du weißt oder hast du selber jemals Erfahrungen damit gemacht, mafiöse Strukturen? Hat mal bei dir jemand geklopft und gesagt, ach, jetzt ist das die kleine Schnuller oder Truller da, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Geld ab.
Nee.
Wirklich nicht?
Nein, das ganz
noch
ehrlich nicht.
Kontakt gehabt.
Aber ich glaube,
nichts gehört.
Also ich weiß, dass es das aus der Vergangenheit gab.
Ja. Weil da wurde ja gerne bei den Italienern auch mal jemand einbetoniert.
Ja.
Aber das ist St. Georg.
Genau, das war der Fußboden,
das sind aber italienische Restaurants.
Richtig.
Fußboden im Cuneo ist immer noch der gleiche.
Wir haben unseren Fußboden neu gemacht.
Habt ihr?
Mhm. Wir haben ein paar Sprüche geerntet. Ja, wir haben ein paar Sprüche geerntet. Im selben Sommer haben wir unseren Fußboden neu gemacht.
Siehst du, die Frage kommt
ungefähr. Ich glaube einfach, das ist
das
so.
Das wusste ich aber nicht.
Dass schon während des Nationalsozialismus meine Großeltern von den Nachbarn als St. Paulianer gesehen wurden. Und deswegen relativ wenig Probleme hatten.
Also als gestandene Nazis.
Ja, St. Paulianer an sich
ich weiß wirklich
nicht so. Nee.
Aber das ist spannend, das wüsste ich gerne mal, wie St. Pauli zu der Zeit war. Da liest man nichts drüber und hört man auch nichts drüber.
Die haben halt die ganzen Chinesen abgeholt gegenüber, ne? Das viel. Da sind auch die ganzen, diese Stolpersteine.
Das betraf aber dann die Chinesen.
Ja,
die
hauptsächlich.
Ja.
Und ansonsten war das Gute, dass es einen Schwarzmarkt da gab, durch den Hafen, und die sich alle untereinander irgendwie so. Es gab eine Brauerei Nibur, und da hat mein Onkel, der Onkel meines Vaters, sich noch ganz kurz mal vor Kriegsende versteckt, weil die italienischen Faschisten den auf dem Kicker hatten.
Mhm. Gut, aber Schwarzmarkt, da sind die Italiener schon immer gut, da hat Hamburg auch eine lange Tradition.
Es gibt ein Entzückungsbild von meinem Vater, ich schätze ihn auf 3-4 Jahre alt, mit so einem kleinen Körbchen mit Eiern zum Schwarzmarkt an der Hand von seinem Vater.
Schon, ne?
Ja.
Aber Mafia in dem Sinne, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennt in Hamburg, also bei den Italienern, aber solche Strukturen gab es nicht, weil ich habe das mal erlebt.
Es gab es früher, ich kenne viel aus Erzählung. Ich habe toi, damit keinen Kontakt gehabt. Überfälle, ja, sowas, aber das war nicht organisiert, strukturiert so. Ich habe aber so von meinem Vater mitbekommen, kein Geld leihen, kein Geld verleihen. Es ist auch nicht gut, wenn dir jemand was schuldet. Unabhängig bleiben und dein Ding machen. Es geht dich nichts an, was die Nachbarn machen. Die Nachbarn geht es nichts an, was du machst. Und versuchen, man ist immer ein bisschen subjektiv, aber versuchen, die Leute gleich zu behandeln. Alle, die sich vernünftig benehmen, also ihre Freiheit geht bis zu ihrer Tischkante. Wenn der Nachbartisch beeinträchtigt ist, ist es ein Problem.
Der relativ dicht dran ist.
Ja. Aber du weißt, was ich meine, weißt
absolut,
du?
Absolut.
Hab Spaß an deinem Tisch, aber bitte, die Nachbarn möchten sich auch noch unterhalten können.
Weil ich habe das mal erlebt, als ich das Weiße Haus hatte, wurden wir ausgespäht. Das war allerdings eher osteuropäischer Herkunft. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren immer die beiden gleichen. Das war ein relativ kräftiger, muskulöser Mensch, der auch, ich sag mal,
Mein Autoschlüssel hätte ich ihm nicht geliehen. Ne? Also er hatte schon so einen leichten Dunst und relativ normal aussehender, etwas smarterer Typ. Und die sind abends immer reingekommen, drei Abende hintereinander. Und haben so getan, als ob sie ein Feierabendbier trinken und haben sich das bestellt, sind am Tresen stehen geblieben, was bei uns ungewöhnlich war, weil wir hatten eigentlich keinen richtigen Tresen, es war ein Ausgabetresen und haben immer mit sehr hohen Banknoten bezahlt. Und dann kam mir das schon, ich habe das nicht in diesen Kontext reingebracht. Und zu dem Zeitpunkt waren wohl 6 Leute gleichzeitig in dieser Ecke unterwegs und haben das, ihr habt dann mit Nobby gesprochen, aus dem, das ist so ein kleiner Imbiss gewesen, dass die Gegend ausgekundschaftet worden ist, wo es was zu holen gibt. Das heißt, wenn du das machst, du in deiner Unbedarftheit, Kellner-Portemonnaie auf, dann sehen sie, was da drin ist.
Also, ob du auf die große Banknote wechseln kannst.
Banknoten wechseln kannst, einer der Gründe, warum Taxifahrer ja auch oft das Geld woanders haben und nicht unbedingt im Portemonnaie. Und dann sind wir aber direkt zur Polizei und haben sie gebeten, ein bisschen Präsenz zu zeigen. Und das haben sie dann auch gemacht, sind dann um... Zu der Zeit standen sie immer auf einmal unmittelbar in diesem Wendekreisel. Mhm. Und dann sind sie auch nicht mehr gekommen. Aber da sind wir dann nachher in der Nachbesprechung, sind wir uns alle sehr, sehr sicher, dass da gerade die Gegend und die Gastronomien ausgecheckt worden sind. Wir gehörten als, ich bin immer der Meinung, als deutscher Gastronom kannst du, wenn du in diesen Bereich reinrutscht, ist es eine andere Form von Schutzgeld, ja. Als eben, und der Kiez hat seinen Ruf, zumindest was die asiatischen Restaurants angeht. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet die Italiener.
Ich glaube schon, einfach, das haben die Generationen vor mir schon ausgefochten, diesen Kampf.
Dann brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen.
Na doch, das sind ja die interessantesten Fragen. Hau mal raus.
Was?
Ja, das, was du immer nicht sagen willst.
Im Zweifel antworte ich nicht.
Nee, ich wollte nur keine Ruhe geben, aber dann die Nachfrage mag ich.
Wobei das Thema.
Was würdest du machen, wenn es denn so wäre?
Genau, das Thema
ist ja eine langweilige Frage.
Naja, das Thema ist ja schon interessant und ich finde sowohl das Kulturelle, also das Italienische, als auch die Verortung, St. Pauli, bringt das ja schon alles mit sich, dass man sich schwer vorstellen kann, dass es eben diese Art von Besuchen nicht gibt. Nun sagst du, das gibt's bei euch nicht, das glauben wir dir, aber wie ist es denn generell heute auf dem Kiez mit Schutzgeld oder mit mafiösen Strukturen?
Ich weiß es nicht richtig, wirklich genau. Ich weiß, dass auf der anderen Seite der Reeperbahn vor einigen Jahren eine Bar übernommen wurde von jungen Leuten, das was früher so eine alte Kneipe war, und dass die massiv Probleme hatten und sich gewehrt haben und das geschafft haben. Das finde ich toll. Ich finde super, dass sie das geschafft haben und dass man das irgendwie hinbekommt. Aber zum Glück ist es eines der wenigen Probleme, mit denen ich mich jetzt noch nicht befasst habe.
Gibt es Entwicklungen, die dir Sorgen machen auf dem Kiez? Also wo du sagst, manchmal ist das ein bisschen, werde ich schwer haben, oder stehst du so fest im Sattel mit deinem Laden? Weil das war am Anfang ja die Frage, wie führt man diesen Laden sozusagen in die nächste Generation? Ja, du gibst ihn an deinen Enkel ab.
Mein Neffen.
So, schön die 28 mal wieder mit Marsch eingerissen. Gibst an deinen Enkel ab. So. Die klingt sehr viel jünger, als sie aussieht.
Toll.
Das ist der Unterschied zwischen Deutschen und Italiener. Oh Gott, schäme mich. Übrigens, das war dieser sehr knackige Spargel aus der Bullerei, den man eben gerade gehört hat. Dieses wunderbar gegarte Gemüse mit dem raus.
Kann man jetzt essen, aktuell in der Tageskarte im Deli.
Wie viel Veränderung kann sich das Cuneo erlauben oder wie viel Veränderung muss sich das Cuneo erlauben, um nicht unterzugehen?
Es gibt so einen Spruch, den sage ich mir immer wieder, alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist.
Ja.
Das ist Tancredi im Der Gattopardo, der Leopard. Und das hat so viel Wahres. Die Leute sagen mal, ich finde es schön, dass du hier nie was veränderst. Alle 2 Jahre streichen wir.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also,
ist immer noch das gleiche Grün. Also natürlich, du musst allein schon erhalten, bedarf viel Arbeit. Dann selbst während Corona, das war sehr lustig, wir hatten vorne so Tische als Tresen, damit die Leute nicht reinkommen ins Lokal, sondern vorne das Essen abholen. Und mein Vater hängte lustig hinten im Raum die Bilder um. Ich so, Papa, das sieht niemand.
Ja.
Das sieht kein Mensch.
Man spürt's.
Ja, hol noch mal von oben das mit runter. Hier hätte ich lieber eine Fotografie. Wir hängen Bilder um. Nicht so Key Pieces, aber viele. Wir wechseln eine Platte in der Jukebox. Es gibt die 5, 6 fixen Gerichte, aber dann probieren wir auch was aus. Das ist ganz normal, dass sich solche Sachen auch mal verändern. Wir stellen den Tisch mal um, gucken, ob das geht. Wir haben hinten die Terrasse überdacht wir haben jetzt Tische vorne auf der Straße. Da sagen alle, das ist nicht Cuneo, das ist außerhalb der Mauern. Mhm. Aber unter der Woche funktioniert das super. Und zwar vielleicht nicht für die Alten, die nur hinter der Mauer irgendwie Cuneo sehen. Aber manchmal sitze ich total gerne nachts da auf der Straße, so auf dem Dienstag oder so im Sommer. Ist super. Ich glaube, wenn du Entscheidungen triffst, Anschaffungen oder konzeptionelle Sachen, denke ich nie daran, okay, habe ich jetzt in den nächsten 10 Jahren Gewinn damit, wenn ich mich zur Ruhe setze danach oder so. Sondern ich denke immer, kann das langfristig funktionieren? Bringt mir das langfristig was? Also würde ich mal ganz banal gesagt immer das Hochwertige kaufen, weil das lange hält. Weil ich nie daran denke, jetzt in 10 Jahren Geld zu machen und dann aufzuhören. Mhm. Was ja viele, die irgendwie einwandern und sagen, wir machen jetzt 20 Jahre hier richtig Arbeit und dann gehen wir zurück oder so. Die versuchen natürlich, Geld rauszuholen aus dem Lokal. Das hat uns auch während Corona geholfen. Mein Vater hat immer das Geld drin gelassen im Lokal. Wir zahlen uns ein Gehalt und das Geld bleibt drin im Lokal. Und damit konnte ich erst mal ausgeben. Da kam mein Vater wirklich so mit Hut und Mantel ins Lokal. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wir hatten im Ersten Weltkrieg auf, im Zweiten Weltkrieg auf, jetzt ist irgendwie zu. Dir ist klar, du bist verantwortlich für alle Jungs, die hier arbeiten. Seh zu, dass es allen gut geht. Hier ist das Sparbuch sozusagen. Mhm. Seh zu, dass du alles bezahlst. Auch weil es eine Generation ist aus dem Krieg, die sich nicht auf den Staat verlassen, das sind alte, alte Muster
aus,
und so.
Ich komme nicht aus dem Krieg, aber genau das war die größte Herausforderung. Du bist selbstständig, weil du selbstständig bist, also weil du selber machen möchtest und weil du nicht dich in Abhängigkeiten begeben möchtest. Und dann heißt das halt auch in jeder Situation, nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn es halt regnet oder wenn die Wolken aufziehen, musst du die Verantwortung haben in allen Bereichen. Also das sehe ich genauso und ich war nicht im Krieg, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnere.
Ja, aber diese Skepsis dem Staat gegenüber kommt so ein bisschen immer daher. Und die Existenzängste, weil als die angefangen haben, war es halt anders schwierig. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt einfach das Gesunde.
Mietet, pachtet oder gehört euch das Gebäude?
Wir haben, also selbst mein Urgroßvater hat schon versucht, es zu kaufen. Sie verkaufen es uns nicht.
Wem gehört?
Das gehört einer Familie, die es 1830 gekauft haben. Da war es nicht neu. Mhm. Ist also noch älter, 1790 ungefähr das Gebäude. Wir mieten es seit 1905. Wir haben noch so ein Mietbuch von meinem Urgroßvater, wo man dann hinging, das Geld abgab und der Vermieter trug dann ein, dass man bezahlt hatte.
Wir und mieten es. Warum wollen die nicht verkaufen?
Naja.
Ein gut zahlender Mieter. Was ist denn? Also wir haben die selber die Heizung installiert. Das ist alles, was da drin ist, hat meine Familie gemacht. Aber das Gebäude gehört uns nicht.
So ist wie die Bollerei. Vielleicht rede ich in 90 Jahren nochmal. Die gehört mir auch nicht. Ja. Leider. Aber wenn sie mir gehören würde, wäre sie auch nicht mehr auf.
Wieso?
Weil sie verkauft und wird mir eine Insel kaufen. Oder so. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass sie dies redet. Also das Gebäude mit dem Standort und so, und das ist ja ähnlich da. Es gibt ja hier auch ein Grundstück da, was seit Ewigkeiten nicht, ich glaube, wird es jetzt ja nicht bebaut.
Gegenüber deiner Seitenstraße,
ja. Die teuerste Ecke Hamburg, sagt man immer wieder.
Auf
der Reeperbahn. Auf der Reeperbahn. Da ist ein Eckgrundstück, das ist immer so ein bisschen, ich glaube, jetzt passiert da gerade irgendwas, aber man hat immer gesagt, der teuerste Imbiss Hamburgs, weil da stand mal ein Imbiss drauf.
Ah, okay. Franke hat was mitgebracht, Tim. Du kannst es mal beschreiben und du kannst ja mal überlegen, ob du die Symbolik errätst.
Ich glaube, es erinnert er nicht. Also, es ist eine Kerze.
Ja, offensichtlich. Und es ist Legende, weil ich sehr oft, das ist das Klischee, mit dem ich sehr oft arbeite, um an Leuten was zu erklären, dass nicht eine Atmosphäre nicht viel Geld bedeutet, nicht viele Momente, also so ein, es hat was Besonderes. Und es ist für mich die Tropfkerze, früher schon immer gewesen. Das war absolutes Klischee.
Kuschelrock.
Es war Kuschelrock. Es war der erste Underbub an der Fingerspitze. Dazu gehört die gute...
Ihr seid ja.
Was? Nicht ihr, wieso denn ihr?
Ich, das bin ich.
Ich dachte, ihr spielt euch das so zu.
Nee. Sebastian war bis heute nicht dran.
Nee. An das Gebrüste, an die will ich nicht dran.
Aber da du das jetzt so dubios angedeutet hast.
Erklär doch mal zumindest den Zuhörenden, was das ist.
Es ist eine ausgetrunkene leere Weinflasche mit einem Herren auf dem Etikett und dann ist es eine rote Kerze oben drin, die ist noch nicht angezündet.
Und
aber,
viel Wachs.
Und sehr viel Wachs. Und diese Kerze muss man heutzutage richtig kaufen, weil. Also die werden jetzt auf Tropfen hergestellt, was früher ganz natürlich getropft hat.
Ja?
Ist aus Umwelt irgendwelchen blablabla Sicherheitsgründen inzwischen verboten, Feuerschutz. Aber du kannst jetzt extra Kerzen kaufen, die diesen Effekt herstellen.
Oder du hast einfach Durchzug.
Oder du hast einfach Durchzug. Das kann natürlich auch sein.
Ich habe sie aber aus einem anderen Grund mitgebracht. Ich habe mich daran erinnert, du warst mal mit deinem viele Jahre her Team bei uns,
ja.
Kamst rein und wir hatten Stromausfall im ganzen Block. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt kommt Tim Meltzer zu uns essen. Und wir haben, die Abzugshaube funktionierte nicht, dementsprechend gingen die Gasöfen nicht an. Die Schneidemaschine, selbst für ein bisschen Prosciutto, ging nicht. Der Elektroofen ging nicht. Ich habe gesagt, was geben wir dir denn zu essen?
Aber es war kacke heiß da drin.
Es war kacke heiß.
Ich habe eben gerade überlegt, ich weiß noch beim letzten Mal, irgendwann war ich da am Essen, ich habe so geschwitzt.
Es war heiß. Wir hatten die Türen auf, der ganze Block hatte keinen Strom. Die Mädchen von nebenan aus der Herbertstraße kamen und liehen sich Kerzen von mir. Es war nichts zu machen. Es war wirklich, wie heute empfehlen wir die kalte Platte.
Aber habe ich gar nicht so desaströs erlebt, sondern das war...
Nee, du warst doch sehr cool. Ich war ein bisschen aufgeregt. Guck mal. Ja. Ich war noch nicht lange dabei und ich war ein bisschen aufgeregt und so, scheiße, was machen wir jetzt?
Ja,
und wir haben einfach kalte Sachen serviert.
Aber genau so funktioniert es. Und das macht große Gastronomie wirklich groß. Nicht die Perfektion im Equipment, sondern die Perfektion in dem Moment. Ich war auf einer Hochzeit von einem sehr guten Freund von mir, Sascha. Und da war schön Sonne, alles draußen, Tanzfläche oben, eher DJ. Ne? So, das alles toll aufgebaut. Kleines Sicherheitszelt fürs Essen aufgebaut. Kleines Sicherheitszelt. Und dann kam ein Orkan und hat alles zerstört. Durch das Wasser, offene Stromleitung, das ganze Kurzschluss. Das war die Hochzeit. Es war die Hochzeit. Es war der Abend. Nicht der Vorabend, es war der Abend. Aber dann wurden Handys rausgeholt, dann wurden Kerzen rausgeholt, dann wurde mit Handys Musik gemacht, dann ging die alte Klampfe raus irgendwie und dann wurde. Und es war aber nur schön. Es war eigentlich die schönste Hochzeit, die man nicht hätte planen können, genauso wie sie eben dann gewesen ist. Weil dadurch wurde sie nicht perfekt. Sondern sie war perfekt, weil es war ein Fest der Liebe. Und die Liebe war nicht nur auf das Pärchen bezogen, also auf Julia und Sascha, sondern ebenfalls auf uns alle. Weil wir sind alle wie so ein...
Und unvergesslich.
Unvergesslich. Unvergesslich.
Keine wirklich. Vergleichbare Hochzeit.
Gut, war dumm ausgegebenes Geld, muss man einfach sagen.
Hochzeitsplanung hat sich gelohnt.
Hochzeitsplanung hat sich gelohnt. Ja, dumm. Da hätte er... Ja,
aber auch, das, was Frank gerade erzählt, dass dann die leichten Damen aus der Herbertstraße kommen, sich die Kerzen holen. Das ist ja dann genau dieses Nachbarschaftsfeeling, was zu St. Pauli gehört. Ne?
Ja, weil die wissen, dass wir welche haben.
Ja, ja, aber ist ja auch toll dann in dem Moment.
Ja,
ne? Na, aber das ist genau das. Ich finde das immer ganz schwierig, weil ich bin mit 18, habe ich auf dem Kiez gearbeitet bei Easy Rider, bei Rolf und Franka. Die ist ja auch Franka? Ich glaube, die ist auch Frank. Doch, die ist auch Franka, die war irre. hab da ja so diese Creepers, Doc Martens, Leder, Erdmann-Lederjacken und so ein Kram verkauft. Scorpions waren da Stammgast. Matthias Reim habe ich da getroffen, das erstmal, aber zu Hochzeiten. Das waren so die Rockstars. Allerdings auch der schöne Klaus mit seinem Mädchen. Also auch die waren da. Mhm. Das war so eine ganz skurrile Mischung. Wir hatten Norbert, den taubstummen Schneider.
Da gab es noch den kleinen Wempe auf der Reeperbahn, die Schmuck verkauft haben ohne Ende.
Aber nicht zum Wempe gehörte. Die gehörte nicht zum Juwelier Wempe.
Doch.
Ach, doch.
Wempe hatte eine kleine Filiale auf der Reeperbahn, Ecke Hans-Albers-Platz.
Ach.
Und das lief wie Bombe.
Das waren die goldenen Zeiten. Ja. Ne? Also es war so ein bisschen...
Nutella-Bande.
Wir hatten so einen taubstummen Schneider, der so ein bisschen die speziellere Klamotte genäht hat. Also so Lack und Leder on demand sozusagen. Und den haben wir immer gerufen mit einer... da hat ja nichts gehört. So, und deshalb hatten wir dem an seinem Schneidertisch ein Blaulicht installiert und immer mit dem Knopfdruck, dann ging das Blaulicht an und dann kam er runter. Und da war immer unser größter Spaß, darf man heute auch nicht mehr machen, den Knopf drücken, ihn einfach sinnbefreit antanzen lassen und dann wieder hochziehen. Und geil war immer, wie der uns angeschissen hat.
Ja.
Du hast das wirklich geliebt.
Ja.
Ja, das ist geliebt. Aber
Ihr hattet ein bisschen Langeweile.
Nein, wir hatten Spaß miteinander. Aber dann eben so diese Affinität und diese Welten miteinander. Und ich finde, das ist am Innenstädte gerade, grundsätzlich ist das sehr, sehr schade, wenn auch diese Welten eben komplett beiseite gedrängt werden. Es ist ein Bestandteil einer in meinen Augen funktionierenden Gesellschaft, dass auch Leute mit anderen Interessen, mit anderen Bereichen ihren Platz haben. Und nicht nur am Rande, sondern irgendwie auch mittendrin. Und Hamburg gehört in meinen Augen derzeitig zu den letzten authentizitätischen Destinationen, die das noch mittendrin haben.
mittendrin und ein Hoch auf die Seitenstraßen.
Ja, ich hab früher, als ich kleiner war mit meiner Mama, dann irgendwie vom Großhandel oder Metro oder irgendwas Sachen hingebracht haben, saßen die bei uns im Hauseingang, weil es schön windgeschützt ist. Jungs, die zu viel getrunken hatten, Obdachlose. Und die sprangen immer auf, oh, Chefin ist da, ne? Chefin ist da. Und dann haben sie meiner Mama die Sachen reingetragen. Dann gab es immer ein Bier und einen Heiermann oder so. Und das war, es gab Nischen. Es gab die Jungs, die den Mädchen die Hunde ausgeführt haben während der Arbeitszeiten.
Pico.
Und das Essen besorgt haben. Jetzt mittlerweile siehst du Lieferando da reinlaufen.
Pico der Ritzenkellner.
Ja.
Aus der Ritze.
Nein.
Oder was ist der Ritzenkellner?
Pigo war früher der Ritzenkellner.
Ach so, die Ritze.
Ja, warum heißt die Ritze die Ritze? Pigo der Ritzenkellner. Pigo war früher einer, das ist eine Legende. Damals gab es noch die hier, wie heißt der, René Durand, Salambo etc., die Sextheater. Also es war so ein bisschen diese groteske Rotlichtwelt, die noch live erleben durfte, was nicht immer sehr ästhetisch war. Pigo der Ritzenkellner hat die Damen versorgt, die ihrer Arbeit nachgegangen sind und sich nicht ständig aussehen wollten, um sich Essen zu holen. Das heißt, ja, das war das erste Lieferando. Mhm. Ist mit so einem holländischen Fahrrad rumgefahren, vorne war so ein großer Kasten drin und Pigo war der Erste. Danach, ich hatte selber einen vietnamesischen Küchenhilfe in einem meiner Betriebe, wo ich Küchenchef war, und der hat den Job dann irgendwann mal übernommen.
Okay. Aber es gab Nischen, will ich damit sagen.
Ja.
Es gab Nischen für Leute, die irgendwie nicht reinpassten in die Gesellschaft. Und die haben auf St. Pauli immer noch so, oder vielleicht in Hamburg, aber ich kenne eben nur St. Pauli, immer noch so Lücken gefunden, wo sie was machen konnten. Und das fand ich immer toll. Das wird aber weniger. Es wird weniger.
Das ist verständlich, dass es weniger wird, weil insgesamt der Platz weniger wird. Aber ich sag mal so, wenn du in den Leuten komplett die Luft zum Atmen nimmst, das macht es nicht besser.
Gentrifizierungsmäßig.
Gentrifizierung ist eine Veränderung der Stadt. Es geht ja nicht nur um, also die ja, Stadt aber, verändert
aber in,
sich.
Aber in Verbund mit Mieten und Preisen.
Das will ich noch nicht mal sagen. Aber sie verändert sich insofern, dass der Platz beansprucht wird und einfach der Platz, der da war, auch also übernommen wird. So, das meinte ich vorhin mit Handschuhe etc. Auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, wie man das anders lösen sollte. Denn es ist, St. Pauli hat noch eine gewisse Romantik, aber sie ist auch schon oft das Klischee, finde ich.
Ja.
Wobei die eben angesprochenen Seitenstraßen, finde ich, haben die Romantik nach wie vor beibehalten.
Ja.
Also ob das jetzt
wieder neu entdeckt sogar, finde ich.
Sogar,
also ich finde, Paul Rosenstraße ist neu entdeckt.
Ja, und auch dort, wo die Mexiko-Straße ist, also das Restaurant Mexiko-Straße, ist ja auch eine wirklich tolle Ecke. Übrigens, da ist ein ganz guter Italiener auf der Ecke. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, zwischen Hamburger Berg und Mexiko-Straße. Ganz klassisch. Egal. Ich wollte mal eine Frage stellen.
Das ist schön.
Franka,
dafür wirst du auch bezahlt.
Wo bezieht ihr denn zu welchem italienischen Großmarkt geht ihr in Hamburg? Wo kauft ihr die Dinge ein, die ihr nicht auf dem frischen Markt kauft?
Die kaufen wir.
Bei Italiener musst du die Frage stellen: Holt ihr Lebensmittel selber oder lasst ihr liefern?
Ja, okay, meinetwegen auch das. Von woher?
Es bringt uns jemand die Lebensmittel. Den habe ich auch schon von meinem Vater übernommen. Das ist auch ein Freund der Familie. Ich bin Patentante seines Kindes. Es ist familiär, würde ich sagen.
Was bei Italienern fast immer der Fall ist.
Es ist familiär. Das ist der Großhandel Chiolo in Wedel.
Okay.
Total. Ich kenne nicht viele, die dort kaufen.
Nee, also ich hätte jetzt auf Antronaco irgendwie getippt.
Nein, nie was mit zu tun gehabt.
Ach, ist interessant. Kennst du das eben genannte?
Ja. Momentan habe ich nur, also was heißt momentan, es gibt hier in der Schanze so einen kleinen italienischen, oder klein, das ist auch relativ groß.
Schulterblatt.
Super unfreundlich, wenn du reingehst und Informationen haben willst, dann ist auch immer so, hier weg, ja. Also gleich weg vom Hof. Bist kein Italiener. So, verpiss dich. Es gibt eine Zahl, die ich mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht unterhält man sich über solche Sachen auch. Ich habe mal gehört, dass 40% aller italienischen Lebensmittel im Ausland gefälscht sind.
Wie?
Du überrumpelst mich damit, davon wusste ich nichts.
Export. Also praktisch vermeintlich italienische Salami, die gelabelt ist, die verpackt ist, dass die Italien nie gesehen hat.
Das weiß ich gar nicht. Da weißt du mehr als ich. Also ich habe das große Glück, dass ich über diesen Lieferanten Sachen, die ich haben will, besorgt er mir.
Ja.
Also ich muss nicht gucken, was hat er im Angebot, sondern ich sage, ich brauche das und das.
Gar, das betraf jetzt gar nicht
den Großhandel, sondern auch den Supermarkt.
Nein, generell, einfach generell. So das Balsamico-Essig. Das
kann ich mir gut vorstellen. So,
schöne Balsamico-Essig-Flaschen.
Da müsst ihr ja nur im Kleingedruckten irgendwo schreiben, italienischer Art oder so.
Nee, das wäre dann ja sozusagen wieder ehrlich. Aber das ist so wie Handtaschen im Urlaub.
Ach so, okay.
Oder Rolex. So, das ist richtig,
so richtig gefälscht.
Ja, richtig
gefälscht. Wo Bertolli draufsteht, ist nicht Bertolli drin.
Genau, das meine ich. So, ja. Das habe ich mal gelesen, dass einfach das eine Erschätzung ist, dass das ja einfach so in Italien.
Ja, Italien verkauft sich immer.
Italien hat man schon immer auch mal günstig gut gekriegt.
Ja.
Das war schon
Italien
spanische Treppen in Rom irgendwie, ja, da habe ich Ray-Ban noch mal für 2 Mark gekriegt. Ja. So, und das ist schon sehr lange her.
Mhm. Deswegen musst du in Venedig jetzt Eintritt zahlen. Ja? In Venedig musst du als Tourist jetzt Eintritt zahlen.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Das finde ich sehr gut. Ich finde ja auch eine Touristengebühr gut oder sowas wie Kurtaxe hieß das bei uns früher.
In Köln gibt es das noch.
Wollen Sie mal nicht so aufregen. Gibt es schon seit Ewigkeiten auf Sylt.
Gab es
Kurtaxe
eine andere Option als Cuneo für dich jemals?
Ich habe das ja nur so per Ausschlussverfahren gemacht. Ich habe mich ja erst sehr spät wirklich dafür entschieden. Ich habe erst
mit 20 hast du angefangen.
Ich habe mit 20 neben Studium da gearbeitet.
Ach so, Entschuldigung.
Und hab, wie alle anderen auch, also mein Bruder hat da gejobbt, mein Cousin, Papa hat uns bezahlt, wie jeden Kellner auch. Insofern, warum sollen wir woanders arbeiten? Ja. Und dann hat er mir erst 2005 das so alles überschrieben und dann musste ich zusehen und da reinwachsen. Aber ich habe einfach Jura ausgeschlossen, das war mir dann irgendwie, das taugte mir nichts.
Aber du hast es abgeschlossen?
Ja, aber ich habe nur...
Also du bist Frau Anwalt sozusagen?
Nein, ich habe nicht das zweite Examen, ich habe nur erstes und kein Referendariat.
Jemand, der zur Baumschule gegangen ist, ist auch darüber sehr glücklich.
Ich habe sehr nette Leute kennengelernt, deswegen habe ich so lange durchgezogen. Mhm. Die haben mich da mit durchgezogen irgendwie. Die kriegen auch ihr Leben lang Vitello Tonato frei, glaube ich.
Oh, das ist übrigens sehr gut bei euch.
Das haben die frei ihr Leben lang. Mittlerweile sind sie Partner in großen Kanzleien und essen immer noch Vitello Tonato.
Und haben es nicht mehr nötig. Aber
nein, aber das ist schön und das ist meine Ehre auch.
Das Problem mit den Anwälten.
Sie bekommst du
immer
recht
haben.
Ja, natürlich. Das ist Ehrensache.
Und wenn nicht, wird sie verklagt.
Mit
Teufel komm raus.
Ein gutes Vitello Tonato hat immer Kapern?
Ich brauche die für den Geschmack, ja. Ich finde schon.
Ich auch. Ich bin auch der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit.
Das sowieso. Okay,
also. Was macht dein Bruder?
Der ist Arzt. Der hat Jura studiert. Der hat Medizin wirklich studiert.
Ja, wirklich. Wenn du jetzt noch sagst, du hast irgendeinen Kfz-Mechaniker, dann bist du richtig. Ja, inzwischen müsste man sagen, inzwischen bräuchtest du jemanden, der auch hier, wie heißt das so? Die Antenne fürs Internet.
Ja, Parabolantenne.
Nein, hier fürs Internet, diese hier. Wie heißt denn das da? Wenn du
WLAN.
So. WLAN, danke so. WLAN. Ja, was? Du hast einen Arzt, du hast einen Anwalt, du hast einen Gastronom in der Familie, Kfz-Mechaniker und jetzt brauchst du noch einen IT-Spezialisten.
Ach, IT. Und da bist du autark.
Dann kannst du deinen eigenen Staat gründen, dann brauchst du gar nichts mehr.
Ja, das stimmt. Sie haben dann noch eigene Rennräder oder Rennradverein.
Ja, wir sind alle Rennrad gefahren. Ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr so, aber mein Vater 3 Kollektionen mit Rennrädern mit Cuneo drauf, Trikots, Mannschaft und.
Hat er die noch?
Ja.
Will er die verkaufen?
Auf gar keinen Fall. Ich habe meins auch noch. Ich habe nur eine Generation.
Willst du das verkaufen?
Nicht gerne.
Ich finde die ganz schön.
Was?
Fahrräder. Ich finde ja
zum an die Wand hängen oder zum Fahren?
Ja, Deko.
Deko.
Ja, ich finde ja.
Also ist der nicht Art Deko, ist der Raddeko.
Raddeko. Und der wird bitte nicht im Internet als Flachwitz.
Der ist doch gut.
Der ist nicht gut. Also ich finde italienische alte Rennräder sehr, sehr schön.
Ja, super.
Sehr, sehr schön. Und ich finde übrigens auch Angel.
Guten.
Köder.
Köder.
Nicht Köder. Köder.
Linker.
Köder. Hier, die Fische, die in unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen. Finde ich richtig schön. Würde ich gerne mal.
Wie kommst du jetzt darauf?
Weil wir über Deko reden.
Weil wir über Dekoration reden.
Das erschließt sich mir vollkommen.
Ja, okay.
Das macht Frage, von klar hinten Antwort. Bis vorne Sinn.
Ja.
Nicht sogar. Da kann ich aber sagen, ich habe mal von, wie heißt er? Mario Zini.
Ja.
La Scala. Eine Aufschnittmaschine gekauft. Eine Berkel mit Ständer.
Die er im Lokal da stehen hatte? Oder eine andere?
Die rote?
Eine rote, ja.
Oh, die ist schön.
Ja, die ist leider weg.
Die ist weg.
Die wurde entwendet.
Die kann man ja auch in die Handtasche stecken.
Na, nein, die wurde entwendet aus dem Lager in der Umbauphase, als wir alles weggestellt haben.
Nee.
Ja,
ist bestimmt ein guter Klau.
Es ist ein sehr kostbarer Clown, natürlich nicht versichert. Macht ja auch keinen Sinn, weil es war einfach so ein Liebhaberstück von mir, von 1914, original, restauriert, Mariottini. Sollte irgendjemand in Hamburg auffallen, dass ein Ihnen vielleicht bekannter Gastronom eine auffällig wunderschöne Berkelmaschine von ungefähr 1914 auf einmal in seinem Restaurant stehen hat, seit circa 2,5 bis 3 Jahren, dann kann das sehr gut sein, dass es meine ist. Vielleicht den jeweiligen, weil das stellst du dir nicht zu Hause hin. Das war eine Waffe.
Ich musste einen Finderlohn aussprechen. Ja? Du musst einen Finderlohn, und die Leute machen nur was, wenn sie was kriegen.
Finderlohn ist ein Leben lang Vitello Tonato bei Franca in Cuneo, weil das fällt da jetzt auch nicht mehr auf. Nee, aber da würde ich gerne, also wenn da jemand Bock hat, denjenigen anzuscheißen, irgendwie sehr gerne, da bin ich offen in Ohres, weil die wurde mir aus dem Lager gekaut mit ein paar Flüssigkeiten auch noch, aber das ist jetzt, die werden wahrscheinlich weg sein, aber die Aufschnittmaschine hat mich schon sehr geärgert. Also vielleicht weiß auch ein Gastronom, ich bin da noch nicht böse, wenn Gastronom...
Beim Hensler steht so einer.
Ein Gastronom, ja genau, die gekauft hat in dem guten Glauben, dass die sauber ist, in Anführungszeichen, und vielleicht vermutet er, dass die ist, weil die war schon auffällig schön, hat einen kleinen Ditcher am Ständer.
Ja, das ist doch gut. Also
hat einen ganzen,
ja, weil kleine Auffälligkeiten müsste man ja...
Einen kleinen Ditcher am Ständer, irgendwie so, ich würde ihm auch das Geld wieder zurückgeben oder so, was er dafür bezahlt hat, vorausgesetzt, er hat nicht den echten Preis bezahlt.
Na, wer weiß, vielleicht kommt sie so zurück.
Und ansonsten gerne anscheißen bei mir.
Welches sind die besten, weil du gerade von dieser, ja, welches sind die besten Gastronomen, Tim, natürlich, welches sind die besten Espressomaschinen für die Gastronomie?
Ach Quatsch, ey.
Nee, mich interessiert das aber.
Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, wir hatten früher eine wahnsinnig teure Maschine und ich bin dazu übergegangen, die nicht mehr zu kaufen. Ich habe eine Pozzi im Moment, aber das ist kein teures Modell. Das ist da Battaglia, sagen wir, also zum Krieg führt. Also wenn wir abends arbeiten, das ist Handwerkszeug. Das muss
Todiendienst.
Ja, und die müssen auch so sein, dass man sie selber aufmachen kann, was fixen kann, nicht alles zugeschweißt oder so. Das muss sein. Dann sind sie so in einem mittleren Preissegment. Aber alles, was on top ist, ist für uns zum Arbeiten nicht notwendig.
Ich behaupte ja bis heute, das ist keine, egal bei wem, entschuldige, wenn ich auch dich damit jetzt angreife, nicht ansatzweise einen Espresso in Hamburg gibt wie in Italien.
Da ist es ja auch ein Kaffee.
Und ich weiß nicht, was es ist, weil er ist nussiger, er ist mockiger, er ist weniger bitter, weniger sauer. Ich meine, wir haben Filteranlagen.
Ich sitze vormittags auch da und mache Buchhaltung, nur auf einen Espresso, ich finde ihn gut.
Ja, ihr macht eine Sache schon mal richtig, er ist wirklich kurz. Es ist ein bisschen mehr, also als ein Stück lang. Für mich lang, ja. Sehr witzig, sehr witzig. Das ist unser Flachwitz.
Der war wirklich richtig lustig.
Geht's so. Ja, der war wirklich gut.
Ja, ich finde, er macht ihn in einer vernünftigen Länge. Es ist jetzt nicht napolitanisch, gar nichts drin. Und es ist nicht hamburgisch Tasse voll. Aber die haben eine vernünftige Höhe, die Kaffee. Und ich finde, den Kaffee, den wir verwenden, das ist Maß, heißt der. Und auch nicht die teuerste Röstung, sondern die mittlere. Ich finde, der hat nicht die Säure, der ist vernünftig. Ich trinke ihn selber. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Insofern, der Kaffee muss mir schmecken. Das ist bei uns sowieso bei ganz vielen Dingen. Wir essen da jeden Tag, wir müssen es mögen.
Mhm. Das Schöne ist, ich halte meine Hamburger Tradition des Filterkaffees hoch, kann aber empfehlen, und das klingt eher wie ein Pornofilmtitel, der Mocker Master.
Ja, also die Kaffeemaschine.
Das ist die beste Kaffeemaschine. Die ist so, macht so einen unfassbar guten Filterkaffee. Habe ich geschenkt.
Sieht doch auch gut aus.
Sieht aber auch ganz gut aus.
Ja. Bei meinem italienischen Vater gibt es nur Filterkaffee zu Hause.
Musst du ihm den Mocca Master schenken. Das ist wirklich, da ist der Tropfbereich, duscht den Kaffee.
Okay.
Dadurch hast du eine längere Verweildauer des Wassers im quellenden Kaffeepulver.
Ah, super.
Unfassbar gut. Totales.
Die gießen noch so auf mit der Hand.
Ja. Und ich liebe diesen Namen Mocca Master. Ich kann ihn auch tausendmal, der Mocca Master.
Ich finde aber auch ein guter Filterkaffee, da ist gar nichts gegen. Ich finde
ein guter Filterkaffee vom Mocca Master.
Mocca Master.
Welche Farbe hast du denn?
Mocca.
Nee, vom Mocca Master.
Ja, was ist denn Mocca?
Gut, okay. Also.
Der Mocca Master, das ist so, ja, trinken da. Und dann haue ich nochmal richtig einen raus. Man nennt mich ja auch den George Clooney der Kulinarik. Deshalb habe ich vielleicht auch eine gewisse. Weil ich so wahnsinnig gut aussehe.
Ach so.
Und weil eigentlich wegen der Haare. Also, weil das muss man sagen, da bin ich ja mehr
als. Du hast als noch Haare. Das ist auch nicht mal selbstverständlich in unserem Alter.
Richtig schön. Die Haare werden im Podcast besprochen. Unter anderem von zwei Gästen, auf die wir uns sehr freuen. Die haben wir gerade eingeladen, das ist Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Kennst du die beiden?
Nee.
Der eine ist lustig und der andere ist nett. Super. Machen aber ein,
das höre ich mir dann an. Das möchte ich, das ja. Mysterium möchte
und die
ich
haben so ein Ding am Laufen mit meinen Haaren. Warum okay. auch immer. Ich volles Deck habe. Ein bisschen ja. italienisch komme ich auch rüber, ne?
Dagegen kann man nichts sagen. Ja. Haar ist gut.
Nee, ich fand immer Nespresso ganz geil. Darf man das sagen?
Was darfst du? Was?
Nespresso. Ich fand Nespresso immer ganz lecker.
Ja, habe ich auch, ehrlich gesagt.
Es ist natürlich scheiße wegen der Kapsel, aber habe ich gehört, machen die jetzt auch
mittlerweile
besser.
Mittlerweile geht das.
Aber das magst du nicht?
Weiß ich nicht so wirklich. Was? Vielleicht habe ich ein, zwei Mal in meinem Leben eingetrunken, ohne dass ich das wusste. Aber
also, du bist aber auch ein bisschen wie so ein Fisch in so einem chinesischen Restaurant im Aquarium. Weißt du kennst total. Das wirklich nur die vier Wände und ansonsten
total.
Gar nichts.
Total.
Ist ja krass. Aber Internet und solche Sachen hast du schon
gehört. Das habe ich schon, nur nicht im Lokal.
Farbfernsehen?
Nein.
Okay.
Ihr bietet den Gästen kein WLAN an?
Wir haben kein WLAN im Lokal. Ich habe ein Wahlscheibentelefon und eine SIM-Karte im EC-Kartengerät. Und zu Hause habe ich kein Fernsehen und kein Internet, weil ich bin zu Hause zum Duschen und Schlafen.
Wirklich? Du hast zu Hause kein Internet?
Nein.
Wo surfst du denn im Internet?
Warum soll ich im Internet surfen? Ich komme nach Hause, falle ins Bett, wenn ich mich abschminke, habe ich schon richtig viel geleistet.
Ich dachte, ich bin retardiert.
Und wenn ich morgens aufstehe, meinen Kaffee trinke ich schon im Lokal. Ich stehe morgens auf, gehe ins Lokal und trinke meinen Kaffee.
Das ist krass, aber Internet weißt du, was das ist?
Ich weiß, was das ist und ja.
Und E-Mail machst du ja auch.
E-Mails haben wir auch, ja.
Und die werden ja nicht auf Papier zugeschickt.
Nein, es gibt ein wie sagt man, so ein Hotspot-Würfel, so ein
Cubic-Würfel.
Ja, so ein. Du bist blöd.
Nee, aber.
Nein, die heißt eine Cube oder so der Internet, der so als Hotspot fungiert. Und das hat, ich habe eine sehr gute Freundin, die gehört auch so ein bisschen zur Familie. Wir sind befreundet, seit wir 10 Jahre alt sind. Die hält mir den Rücken frei morgens. Die setzt sich dann dahin, die holt einen Drucker aus dem Keller. Die holt ein iPad aus dem Schrank, die stellt sich diesen Würfel auf und dann beantwortet sie die E-Mails und ruft die Leute an und ich gehe joggen und komme zurück und dann sagt sie mir, was ich heute Abend zu machen habe.
Die gesuchtesten Mafiosi kommunizieren auf Post-its.
Auf was?
Auf Post-its.
Die kann man aufessen.
Ja. Da wird nicht E-Mail in der Mafia-Welt. Wird
das
alles
der erste Mensch, den ich treffe, der jünger ist als ich und noch weniger Ahnung hat. Oh, das ist großartig.
Also von neun.
Jetzt fühle ich mich angekommen.
Ja.
Also jetzt bin ich auch wieder hip. Das ist gut.
So viel, wie ich brauche, weißt du?
Ja, ich bin ja auch der Meinung, man braucht halt nichts. Man nimmt es an, weil es angeboten wird, aber man braucht eigentlich gar nichts davon.
Ist total praktisch zu reisen, ohne dass du ständig Tickets und alles hast und das auf dem Smartphone hast. Ist super. Ja, machst du bip, bip, bip und gehst da durch, alles klasse. Aber...
Oder da ist doch mehr dahinter, dass du einfach versuchst, nirgends einen Fußabdruck zu hinterlassen. Nicht nachvollziehbar, falls du dann doch mal einen deiner vielen Reisepässe benutzen musst, um des Landes
kurz zu flüchten.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Wo ist eigentlich Franke? Das macht jetzt der Neffe. Macht alles der Neffe. Nee,
aber einen neuen Fußboden haben wir.
Schön. Ja, aber das war wirklich genau der identische Sommer. Das war sehr lustig.
Als das in St. Georg passierte. Mhm. Der hat das ja auch zugegeben. Der haben wir
ja auch gefunden.
Ja, aber
der ist ja nicht zufällig reingefallen. Da liegt er, lass mal einen Boden drüber machen. Aber haben sie da schon mit Absicht reingelegt.
Es war doch, glaube ich, aus Notwehr hat er ihn umgebracht. Ne?
Also angeblich.
Ja. Also schöne Geschichte. Tim, hast du noch Fragen auf dem Herzen, die du guten Gewissens an Franke richten kannst?
Nee, das war herzerfrischend, ganz toll. Schön, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder gesehen haben. Jetzt habe ich es auch wieder auf der Agenda. Also nochmal dieses Emotionale. Du kamst rein und ich war sofort, alles klar, das ist heute mein Tag, das wird schön. Wir werden schön reden, das ist meine Welt, in der ich mich wohlfühle. Ich habe ja manchmal so, ich versuche ein moderner, intelligenter Mann zu sein, der sich entwickelt und der auch lernt. Deshalb tue ich mich manchmal mit Begrifflichkeiten sehr, sehr schwer, aber das war heute gelebte Female Empowerment. Und das mag, meine ich, wirklich so, wie ich es gerade gesagt habe.
Aber bevor es on Vogue auch war.
Natural Born.
Sie lebt es hier durch. Ne?
Natural Born, ganz großartig. Schönes Vorbild, tolle, tolle Dinge und ich möchte gerne Onkel kennenlernen. Und wenn du mir was zum Geburtstag schenken möchtest, dafür, dass ich das letzte Mal bei euch essen musste ohne Strom und mir den Arsch, dann würde ich als Wiedergutmachung einen Kochkurs bei Onkel sehr gerne annehmen. Dann würde ich.
Ich werde ihm das mal erzählen.
Kleinen Hinweis mal geben.
Tim bringt auch einen Mockermaster
mit. Oh,
der Mockermaster.
Hey, wenn dein Vater wirklich schenkt ihm den Mockermaster. Das ist der Beste. Der Mockermaster. Das ist so gut.
Und es sieht auch gut aus. Also das muss man an der Stelle sagen. Liebe Franka, ganz herzlichen Dank, dass du dir an deinem freien Tag den Weg hierher zu uns gemacht hast. Es ist zwar nur ein Steinwurf, aber das war wirklich toll, Tim. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, in deinem Podcast
jetzt
zu kommen.
Jetzt ist heute frei. Was machst du heute?
Heute Abend habe ich eine Essenseinladung.
Mit dem Hänsel.
Wo geht's hin? Wo geht's hin?
Nach Hause zu jemandem.
Warum frage ich eigentlich? Das ist viel Spaß.
Ja, danke.
Ja, viel Spaß, Dank. Viel Erfolg.
Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß. Und danke fürs Essen.
Wenn du
eine
Kerze brauchst, kannst du ja mitnehmen.
Du, ich habe da ein paar von.
Was gibt's denn heute? Weißt du das schon?
Nein, weiß ich nicht. Oh, finde ich jetzt auch nicht primär
du
wichtig.
Du fragst jetzt wieder so viel.
Ach doch, ich muss ja ein bisschen. Ich bin ja neugierig. Ja. Ich bin ja Gastro.
Frag mal.
Ha? Nee, frage ich jetzt nicht, weil du hast mich jetzt eines Besseren belehrt. Schön, dass du da warst. Ganz liebe Grüße an Papa, an Bruder, an alle der Beteiligten und insbesondere an Onkel.
Ja.
Und hoffentlich auf bald. Wir sehen uns auf eine Nudel.
Wunderbar. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da gewesen bist. Und Tim, ich wünsche dir einen schönen Abend. Franka, dir selbstverständlich auch.
Ich gehe jetzt italienisch essen.
Ist das so italienisch?
Naja, Matteo ist Italiener, würde ich schon sagen.
Ja.
Aber das ist High Class. Das ist, wenn du mal ein Date hast, den du auch ein bisschen finanziell bestrafen willst, gehst du ins Bianchi.
Tim geht jetzt 2 Sterne essen.
Ja.
Gut.
Ist richtig schön. Mia. Ganz toll. Allein in so einer Gänge ist eine ofenfrische Focaccia, weil das sein Schulbrot früher war.
Ah, super.
Also der ist schon Hightecher an bestimmten Bereichen, aber es gibt immer wieder so kleine emotionale Exkursionen in seine Familie. Und da kocht er wirklich einfach so, wie gekocht wird. Da macht er super. Gar nichts. Keine Techniker, nichts. Und diese Focaccia ist immer so ein bisschen der emotionale Herzenswärmer, weil dann erzählt er halt, denkt immer, ich habe das vergessen, dass die Mutter halt morgens als erstes Focaccia, also Hefeteig rein, Focaccia geschoben, fertig gemacht hat irgendwie so. Und dann gab es in so eine Papiertüte, gab es diese Focaccia, damit die nicht klitschig wird, irgendwie so. Eine schöne Geschichte.
Ja, eine total schöne Geschichte.
Und der ist irre, der ist verrückter Typ.
Ich habe neulich einen Jungen aus Nordrhein-Westfalen eine Wohnung, ein Zimmer besorgt zum Schlafen, der dort arbeiten will.
Wenn du was brauchst in Hamburg, frag die Italiener, die besorgen alles.
Ja, ja.
Ja, Autoradios.
Der hat seine Ausbildung fertig und soll bei Matteo anfangen.
Ist das so?
Ja. Ich habe den Namen vergessen, frag mich nicht, das ist mir gerade
unangenehm. Komm zu mir.
Apropos, ich soll dir noch schön, apropos Vitello Tonato, ja. Auch sehr gut in Vienna. Schöne Grüße soll ich dir ausrichten von deiner ehemaligen Restaurantleitung.
Efi.
Ja. Da war ich am Wochenende. Ja. Auch ein sehr gutes Vitello Tonato.
Kann ich ja nicht mitreden, war ja immer noch nicht da.
Du warst.
Können wir auch noch in 3 Jahren drüber reden. Ja, das kennst du?
Da war ich tatsächlich auch schon mal. Einmal.
Weil die reservieren ja nicht. Und
doch. Seit Corona ist dort mit Reservierung und das haben sie beibehalten.
Ich war noch ohne
Sinn
Reservierung
macht.
Da.
Dann sag
du
mir
bist,
das
Du
doch.
Bist das erste Mal nüchtern am Tisch.
Stimmt, ich hatte damals auch schon...
Das ging nicht sonst.
Ich bin momentan oft nüchtern am Tisch.
Stimmt.
Immer noch.
Tim zieht durch.
Machen wir.
Also,
so, vielen Dank. Muss mich schick machen. Vielen herzlichen Dank, Franka.
Danke fürs Zuhören.
Und danke für das Mitbringsel.
Ja, war nur
also
eine Anekdote.
Das behalten wir jetzt, ne?
Ja. Das also, ist okay.
Wir bedanken uns natürlich auch noch bei unseren guten Freunden und Freunden.
Von RTL Plus?
Musik. Sehr gut.
Musik,
ich bin
super.
Sehr stolz auf dich.
Toll.
Tschüss.
Dankeschön für die Unterstützung und so. Ricky haben wir noch gar nicht besprochen.
Wo ist
was, er? Ricky ist doch da. Ha? Ricky hat schon, was ist los mit deinem Kopf?
Neue Frisur, meinst du?
Ja, ganz eigenartig.
Wieso?
Dreh dich mal, Ricky. Ricky ist unser. Dreh dich nochmal. Ricky, haben eigentlich deine Kollegen die Ware im Hafen gefunden? Hast du das mitgekriegt? Das
ja, nach vielen Versuchen. Ich glaube, 15 Mal waren die jetzt schon da.
Die haben so viele Leute
was
schon.
Was für ein schräger
vor
Film.
Vor allem die Polizei sucht ja auch wie verrückt nach diesen Sachen. Ja. Die wissen ja alle nicht, wo sie nach sich suchen.
Also für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, in Hamburg im Hafen ist Kokain verschwunden. Eine Lieferung ist irgendwie in dem falschen Container oder der Container ist verräumt worden. Und jetzt suchen die alle wie in so einem schlechten Guy Ritchie-Film im Hamburger Hafen.
Ja. Und werden regelmäßig eingebucht.
Illegale Leute suchen dieses Kokain und werden ständig von der Polizei aufgegriffen. Eine unfassbar schöne
Geschichte.
Und die
Polizei sucht ja auch danach. Ja. Das ist ja auch noch der Witz. Ja.
Ich sichere mir die Filmrechte und ich sage dir eins, gedealt wird damit bei dir im Hinterzimmer von deinem Restaurant, weil da haben wir die richtige Atmosphäre schon.
Ja, stimmt. Das war das perfekte Schlusswort. Ganz herzlichen Dank
Vielen
fürs
Dank.
Zuhören.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.